Die Predigt Bestätigung seines Wortes wurde am Sonntag, dem 16.08.1964 in Jeffersonville, Indiana, gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Lasst uns aufstehen und unsere Häupter neigen. Herr Jesus, wir sind dir heute Morgen dankbar für das Vorrecht, in deine Gegenwart zu kommen, in dein Haus, wo dein Volk in deinem Namen versammelt ist. Und alles ist dein, Herr, und wir vertrauen uns dir jetzt an, weil wir in unseren Herzen einen Dienst für diejenigen erwarten, die ohne Gott und ohne Christus sind, damit sie gerettet werden, die Kranken geheilt werden und die Heiligen gesegnet werden. Gewähre es uns, Herr. Und am Ende werden wir uns in Demut verneigen und dich für alles loben, was du heute durch uns tust. Wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Ich bin wirklich dankbar für das Vorrecht, heute wieder hier zu sein und für euch, die ihr so weit gereist seid, um die Botschaft und den Gottesdienst heute Morgen zu hören. Ich weiß, dass ihr nicht nur gekommen seid, um mich zu sehen oder zu hören, sondern um den Herrn Jesus zu treffen. Und so vertraue ich darauf, dass er euch den Wunsch eures Herzens erfüllen wird. Jetzt bin ich zurückgekommen, habe die Familie nach Tucson gebracht und bin zurückgekommen. Ich bin müde und ausgelaugt. Ich bin schon den ganzen Sommer unterwegs, seit letztem Januar, und jetzt bin ich diese Woche in Kentucky, um mit ein paar Freunden auf die Jagd zu gehen und ein bisschen zu entspannen. Es macht mich so nervös, wisst ihr? Billy und ich sind beide so gut wie weg. Also beten wir, dass Gott uns diese Woche hilft, uns zu entspannen. So der Herr will, möchte ich nächsten Sonntag wieder hier sein. So der Herr will. Und ich möchte nächsten Sonntag einen besonderen Gottesdienst feiern. Ich möchte etwas ganz anderes machen als sonst. Ich gebe das hier heraus, damit die Leute, die vielleicht kein Interesse haben, nicht kommen müssen, aber wir beten immer für die Kranken, so der Herr will, wenn die Leute kommen. Und nächsten Sonntag möchte ich herausfinden, was euch auf dem Herzen liegt. Ich möchte, dass ihr heute, wenn ihr geht, aufschreibt, was ihr auf dem Herzen habt und es auf den Tisch legt. Bruder Neville wird es Billy Paul geben und er mir. Schreibt einfach, wenn es eine Frage zur Bibel ist, dann halte ich es normalerweise so. Ich werde es jetzt ein bisschen weiter öffnen, vielleicht liegt euch ein Problem auf dem Herzen, das ihr irgendwie nicht lösen könnt, wie zum Beispiel ein häusliches Problem. Ihr müsst das nicht mit eurem Namen unterschreiben, aber sagt einfach, mein Mann tut so und so und das behindert mich. Meine Frau tut dies und das und da gibt es eine bestimmte Sache im Leben oder etwas, was euch auf dem Herzen liegt, etwas, das euch bedrückt. Ich glaube, das wäre gut, oder nicht? Dann findet es einfach heraus und vielleicht stellt ihr die Frage und ich antworte für jemand anderen. Seht, ihr habt vielleicht das gleiche Problem. Und was euch auf dem Herzen liegt, fasst euch so kurz wie möglich. Zum Beispiel, ich habe ein Kind, mit dem etwas nicht stimmt. Was muss ich tun? Ich habe einen Ehemann, der nicht mit mir in die Gemeinde kommt. Er wird mir gegenüber arrogant. Was soll ich tun? Oder eine Ehefrau, die das Gleiche tut. Oder in der Bibel steht an einer Stelle dies und an einer anderen Stelle das. Ich verstehe das nicht. Ich würde gerne wissen, was es bedeutet. Und was soll ich als Christ tun, wenn ich im Büro arbeite und mein Chef sagt dies und das und er bittet mich, mit ihm auf eine Party zu gehen, auf der getrunken wird? Wisst ihr, solche Dinge gehen dem Menschen einfach durch den Kopf. Wir möchten, dass ihr das tut. Und so kam es, dass ich danach nach Arizona zurückkehrte. Und ich dachte, ich könnte euch so gut wie möglich helfen, zu verstehen. Ich würde gerne so viele wie möglich auf dem Pult haben, bevor ihr geht. Schreibt es einfach auf und legt es hier hin und Bruder Neville oder einer von ihnen wird es mir geben. Und diese Woche werde ich unten in den Bergen die Gelegenheit haben, es zu studieren und darüber zu beten und die biblische Antwort auf alles, was ich kann, für euch zu finden, um euch zu helfen. Denn deshalb sind wir hier versammelt, um uns gegenseitig zu helfen, seht ihr? Ihr helft mir, wenn ihr für mich betet, und ich hoffe, dass ich euch helfen kann. Und vergesst nicht, das wird nächsten Sonntagmorgen sein. Und heute sind wir, wie meistens, Besucher bei uns. Wie viele von euch kommen aus einer Entfernung von mehr als 100 Meilen? Hebt eure Hand. Das sind 99% der Gemeinde. Vor ein paar Sonntagen habe ich gefragt, wie viele kommen von so weit her, und ich konnte keine Hand aus Jeffersonville bekommen. Puh. Aber am nächsten Tag sagten sie, Bruder Branham, alle Besucher kommen hierher, und sagten, wir lassen sie einfach unseren Platz in der Gemeinde einnehmen. Also sagten sie, dass Hunderte von ihnen kamen und nicht reinkommen konnten, und sagten, weil wir die Besucher gesehen haben. Das ist sehr nett von den Leuten aus Jeffersonville hier. Wir sind dankbar dafür, Jeffersonville und New Albany und die Menschen in der Umgebung. Wir sind dankbar dafür. Wie viele sind von 1000 Meilen entfernt? Meine Güte, wie viele von über 1000 Meilen entfernt? Hebt eure Hände. O du meine Güte, das ist fein, das ist... Letzten Sonntag, also vor einer Woche, sprach ich über das Thema die zukünftige Heimat der Braut und des Bräutigams. Und ich glaube, wir kamen aus einem Umkreis von 1500 Quadratmeilen. Und zufälligerweise war das genau die Größe der Stadt, über die ich gesprochen habe. 1500 Quadratmeilen. Seitdem genieße ich das und weiß, dass ich, wenn dieses Leben vorbei ist, in diese Stadt gehe. Ich bin auf dem Weg in diese Stadt und alles andere ist unwichtig. Was macht es für einen Unterschied, ob die Sonne heute nicht scheint oder ob es kein Morgen gibt? Wir haben ein Zuhause, einen Platz zum Ausruhen. Ob wir müde sind oder nicht, wir haben immer noch diesen Ruheplatz. Ihr sagt, das ist der Traum eines alten Mannes. Nein, das ist es nicht. Es ist die Wahrheit der Bibel. Eines Abends, nachdem ich hier gesprochen hatte, eilte ein Mann hinter die Plattform, als ich zur Tür hinausging und versuchte, mit mir zum Auto zu gehen. Und dieser junge Mann sagte, ich möchte nur ein Wort zu dir sagen. Billy und ein paar Brüder versuchten, mich in den Wagen zu bringen. Er sagte, darf ich nur dieses eine Wort sagen? Ich sagte, nur zu. Und er sagte, du hast heute Abend davon geredet, dass du die Frauen beschimpft hast, weil sie sich so angezogen haben, wie sie es taten. Er sagte, ein Mann in deinem Alter würde das denken, aber wenn du in meinem Alter wärst, würdest du anders denken. Ich fragte, wie alt bist du? Er sagte, ich bin 27. Und ich sagte, als ich 10, 15 Jahre jünger war als du, habe ich dasselbe gepredigt, verstehst du? Ich sagte, es kommt darauf an, was in deinem Herzen ist, Junge. Deine Augen sehen durch dein Herz. Und er ließ den Kopf hängen und ging weg. Ich glaube, darauf gibt es keine Antwort mehr. Es kommt darauf an, was hier drin ist und darauf, was hieraus hervorgeht. Jesus sagte, wenn du etwas anderes sagst als das, was hier drin ist, dann bist du ein Heuchler. Ich freue mich, heute Morgen irgendwo in der Gemeinde ein sehr lieber Freund von mir, Bruder Eddie Biskel, mit seiner Frau und seinen Kindern anzutreffen. Ich nehme an, sie sind heute Morgen in die Versammlung gekommen. Eddie, bist du hier? Ich dachte, du... Gut, vielleicht hat er es nicht geschafft zu kommen. Bruder, oh ja, so. Das ist aber nicht die Armenecke, Eddie. Du bist hier oben auf der Plattform willkommen, wenn du zu uns, den Predigern, kommen willst. Und dann haben wir... Bruder Eddie war dabei, als der Herr mir die Vision über den Bären und das Karibu gab. Das... Wie viele erinnern sich noch daran? Na gut, er war dabei. Er war der junge Mann mit dem karierten Hemd, Bruder Eddie Biskel. Und er stand da und fragte, ich habe sie gefragt, ob jemand von ihnen ein kariertes Hemd hat. Nein, keiner hatte es. Ich sagte, nun, es muss ein kariertes Hemd sein. Es wird ein großer, silberfarbener Grizzly sein und eine Art Tier, das 42 Zentimeter über den Hörnern hat, so wie das hier, das wie ein Hirsch aussieht. Und das war ungefähr 6 Monate, bevor es passierte. Lange, ungefähr so, oh, früher im Jahr. Dann wurde ich zu diesem Mann eingeladen, um auf die Jagd zu gehen. Ich war noch nie in dem Land, in dem wir waren, und ich sagte es. Aber der kleine Pfad, der weit oben am Alaska Highway liegt, wo es nichts als Wälder, Berge und Tiere gibt, als ich Bruder Biskel und Bruder Saufwig an jenem Abend im Wohnmobil davon erzählte, sagte er, also wir gehen ins Schafland, sagte er, es wird nicht dort oben sein. Und ich sagte, doch, und ich sagte, einer der jungen Burschen, die bei mir waren, trug ein kariertes Hemd. Niemand hatte ein kariertes Hemd, weder Bruder Biskel noch der Rest von uns hatte eins. In der zweiten Nacht hatten wir einen Widder weit oberhalb der Baumgrenze gesehen. Nun, das ist weit oben, wo keine Bäume wachsen, wo es nur Karibus und Schafe gibt, und wir hatten ihn in einiger Entfernung gesehen. Auf dem Weg dorthin war Bruder Biskel am Nachmittag in ein Gewässer gestolpert und nass geworden. Am nächsten Morgen standen wir früh auf und machten uns auf die Suche nach den Schafböcken, von denen wir dachten, dass wir sie bekommen würden. Und als wir dort oben ankamen, hatten wir unser Abendessen gegessen und konnten die Widder nicht finden und Bruder Biskel hatte gerade ein Karibu geschossen. Ich schaute mich um und wir stiegen hinauf. Bruder Saufwig sagte zu mir, ich glaube, wir werden, wenn du gut zu Fuß bist, Bruder Brennem, gehen wir über diesen Berg dort unten in der Senke. Vielleicht sind die Widder dort drüben. Es wird aber erst sehr spät dunkel, manchmal erst um 10 oder 11 Uhr. Und es ist ein guter, langer Spaziergang über die felsigen Berge. Ich wandere gerne, und so standen wir da, die Arme umeinander gelegt Unsere Bärte wurden grau und ich sagte, Bruder Bud, ich hoffe, dass ich eines Tages im Millennium über all diese Berge wandern kann. Er sagte, ich hoffe, ich bin dann bei dir, Bruder Branham. Und wir standen da und freuten uns einfach nur im Herrn. Und ich liebe die Berge so sehr. Und dann gingen wir hinunter. Da schoss Bruder Biskel das Karibu. Er ist ein Missionar für die Indianer und wollte das an seine Indianer verfüttern. Also gingen wir hinunter, aßen unser Abendessen, schlachteten das Karibu aus und kamen zurück. Bud und ich gingen über den Berg hinauf und als wir zufällig hinüberschauten, sah ich in der Ferne mit meiner Brille dieses Tier, das ich gerade auf einem Panoramabild gesehen hatte, wie ich es euch hier erzählt habe. Bruder Biskel stand direkt neben uns. Also sagte ich, da ist das Tier. Und er nahm das Fernglas und sagte, das ist ein großer, alter Mammutbullen-Karibu. Und ich sagte, ich habe es noch nie gesehen. Ich dachte, die hätten Plattenhörner. Aber dieser hier hatte Zacken. Er sah genauso seltsam aus wie in der Vision. Ich hatte noch nie einen Karibu geschossen. Also gut, sagte er. Wenn der Herr ihn dir gibt, sagte er, dann... Ich sagte, ja, das ist es bestimmt. Das Einzige, worüber ich mich wundere, ist das karierte Hemd. Ich schaute mich um und Bruder Eddie, seine Frau, die mit ihm dort war, musste es in seinen Seesack gesteckt haben. Als er am Vortag nass wurde, hatte er sich umgezogen und dort war das karierte Hemd. Ich sagte, dies ist es. Als ich rüberkam und das Karibu holte, sagte er, Bud, zu mir, »Nun, Bruder Branham, du sagst, diese Hörner sind 42 Inch.« Ich sagte, »Das werden sie sein.« Er sagte, »Für mich sahen sie aus wie 92.« Ich sagte, »Nein, sie sind 42 Inch.« Er sagte, »Nach dem, was du mir erzählt hast, wirst du einen Grizzlybären erlegen, bevor wir zu dem Jungen mit dem karierten Hemd zurückkehren, Eddie, wo wir uns ein paar Meilen unterhalb des Berges versammeln wollten.« Sagte er, »Du wirst einen Grizzlybären töten.« Ich sagte, »So spricht der Herr.« Er sagte, »Bruder Branham, woher kommt er? Ich kann 50 Meilen weit sehen.« Ich sagte, »Er ist immer noch Jehova Jireh. Der Herr kann für sich selber sorgen, siehst du? Er kann Eichhörnchen ins Leben rufen, wenn er einen Widder ins Leben rufen kann, wenn er von einem Bären gesprochen hat, kann auch ein Bär ins Leben gerufen werden.« Wir versuchten, dieses schwere Karibu, die Trophäe, den Berg hinunterzuschleppen und ich trug einen Teil der Zeit das Gewehr, dann trug er das Gewehr und andersherum. Und als wir fast an einem großen Gletscher ankamen, warum auch immer, gingen wir dort runter. Es war ziemlich heiß, wir gingen in den Gletscher aus Eis und setzten uns eine Weile hin, um uns abzukühlen. Er sagte, weißt du, Bruder Branham, wir sind nicht mehr als eine Meile davon entfernt, wo Eddie und Blaine, die beiden Jungs, stehen. Ich hoffe, der alte Bär taucht bald auf. Ich sagte, Bud, ich glaube, du zweifelst daran. Er sagte, Bruder Branham, mein Bruder hatte viele Jahre lang epileptische Anfälle und du hast mir einmal, als wir das erste Mal hier oben waren, erzählt, wie der Junge aussah, als wir an einen anderen Ort gingen. Und Eddie ritt auf einem Pferd direkt neben mir, als der Herr die Vision gab. Als ich ihnen sagte, was sie mit den Jungen machen sollten, hörten die Anfälle auf. Und jetzt sagte er, ich kann es nicht bezweifeln. Ich sagte, Bud, ich weiß nicht, woher der Berg kommt. Aber ich war ungefähr 50, ich bin jetzt 55, das ist also ungefähr 3 Jahre her. Ich war ungefähr 52 oder 53, ich sagte, ich habe es noch nie versagen gesehen. Gott wird mir den Grizzlybären geben, bevor ich zu den Jungs komme. Und wir waren fast unten, wo die kleinen Fichten und das Holz anfingen. Etwas weiter unten am Berg, als wir fast im Wald waren, setzte er sich hin. Er war derjenige, der die Trophäe transportierte. Ich hatte das Gewehr. Und er sagte, der alte Bär sollte besser auftauchen, nicht wahr? Ich sagte, er wird kommen, mach dir keine Sorgen. Er sagte, ich kann jeden Hügel sehen. Ich sagte, ich sehe die Verheißung. Siehst du? Siehst du, er hat es verheißen. Ich sagte, niemals, was er... Ich sagte, Bud, was ist das für eine Einstellung? Er schaute, sagte, es ist ein großer Silberspitz-Grizzly. Sagte, das ist es. Wenn wir den Grizzly haben und zurückkommen, ich erinnerte mich an die Vision, die ich euch erzählt hatte. Ich hatte Angst vor dem Gewehr. Es war eine kleine, winzige 270er, kleine Kugeln, versteht ihr? Es ist auf dem Band. Und ich erwischte den Bären auf etwa 500 Meter, wie er es sagte. Bud sagte, du schießt den Bären besser in den Rücken. Er fragte, hast du schon mal einen Grizzly erlegt? Ich sagte, nein. Er sagte, oh, die wissen nicht, was der Tod ist. Das erfuhr ich erst später. Also sagte er, sie brechen nicht vor Schreck zusammen, sagte, du solltest ihn besser erschießen. Ich sagte, laut der Vision habe ich ihm ins Herz geschossen. Er sagte, nun, wenn die Vision das sagt, werde ich dir beistehen. Und ich sagte, los geht's. Wir kamen ein bisschen näher und als ich mich erhob, sah mich der Bär. Das war es, was er wollte, einen Angriff starten. Und ich schoss auf den Bären, es schien ihn nicht einmal zu verletzen. Hier kam er. Und bevor ich eine weitere Kugel in das Gewehr bekommen konnte, starb der Bär etwa 50 Meter vor ihm. Pat war weiß um den Mund, er sagte, Bruder Brenham, ich wollte ihn nicht auf meinem Schoß haben. Ich sagte, das wollte ich auch nicht. Er sagte, ich bin froh, dass die Vision gesagt hat, dass du ihn bekommen hast. Er sagte, also, wenn die Hörner 42 Inch sind, werde ich sage es mal so, wie er es gesagt hat, ich werde einen Schreikrampf bekommen. Ich sagte, gut, dann bekommst du ihn eben jetzt, denn genau das wird es sein. Als wir bei Bruder Eddie ankamen, sagte ich zu Bruder Eddie, wir haben die Pferde angebunden, sie haben Angst vor einem Bären. Und, oh je, sie hätten ihn riechen müssen. Wir konnten ihn nicht mehr häuten, es war zu spät. Wir mussten am nächsten Tag wiederkommen. Dann rissen wir die Schnur etwa 10-mal auf und die Pferde rannten überall hin. Als wir dann unten ankamen, sagte er holte das Maßband aus seiner Satteltasche und sagte, Blaine. Ich sagte zu Bruder Eddie, pass auf die kleine Hand auf, gemäß, ich dachte, es könnte Billy Paul gewesen sein, der mit seiner kleinen Hand das Maßband um das Horn hielt. Ich sagte, pass auf die kleine Hand auf und stieß Bruder Eddie an. Wir traten zurück. Er legte es genau so an, genau auf die Nase, 42 Inch. Siehst du, ganz genau. Jesus versagt nie. Dieses Wort wird nie versagen, solange es von Gott kommt. Ich entdeckte gerade Bruder und Schwester Jackson aus Südafrika in unserer Mitte. Ich glaube, sie wurden schon vorgestellt. Und hast du, Bruder Jackson, steh heute Morgen auf, du und Schwester Jackson. Ich möchte, dass sie es sehen. Mein Bruder Eddie hier ist ein alter Jagdpartner aus Südafrika, der auch hier ist, da unten. Der Herr segne euch, Bruder Jackson und Schwester Jackson. Ich bin so froh, dass ihr hier bei uns seid. Und alle Prediger im Gebäude, hebt eure Hand, alle, die im Dienst sind. Nun, das ist schön und recht. Gut, der Herr segne euch. Wir sind froh, dass ihr alle hier seid. In ein paar Minuten wird es eine Gebetslinie geben, also... Ich wünschte, ich könnte euch alle dazu bringen, aufzustehen und für mich zu predigen. Wir sind so froh, euch zu haben, jeden einzelnen von euch. Wenn ich an eure Treue denke und daran, dass ihr quer durchs Land kommt, um mich über den lieben Herrn Jesus sprechen zu hören und an euer Vertrauen, das ihr habt, dass er meine Gebete erhört. Vor wenigen Augenblicken sprach ich in einem privaten Gespräch mit einem bestimmten Gemeindeglied vor nicht mehr als 45 Minuten, einer Mutter mit gebrochenem Herzen. Und gerade als ich etwas zu der Frau sagen wollte, ich weiß nicht, ob sie wollte, dass ich sage, wer sie war oder nicht, kam das gleiche Licht, das ihr auf dem Bild seht. Es war alles vorbei, sie war glücklich. Wir sind so froh, dass wir heute in dieser wankelmütigen Zeit, in der wir leben und in der man sich kaum noch auf etwas verlassen kann, ein Reich haben, das sich nicht bewegen kann, das Unveränderliche. Nicht der Felsen von Gibraltar, sondern unser Glaube kann sich auf den Felsen des Zeitalters stützen, auf Jesus Christus, den unverrückbaren Felsen des Heils. Ich möchte mich bei der Schwester bedanken, die die kleine dreiteilige Schachtel mit der Bibel für meine Frau mitgebracht hat, die hier ist. Sie hatte einen Bund mit dem Herrn über diese kleine Schachtel geschlossen. Sie hat sie gehegt und gepflegt. Es sind einige Bilder aus alten Zeiten darin enthalten. Und sie bat den Herrn, sie hatte die Schachtel vielleicht ein bisschen zu sehr gehütet. Es war eine gewöhnliche kleine Schachtel in Form einer Pyramide und sie brachte sie zusammen mit einer Bibel zu meiner Frau. Ich danke dir, Schwester. Jedes deiner kleinen Geschenke und Dinge, die ihr Billy Paul und den anderen gebt, kommen bei mir an. Ich bin euch für alles dankbar. Gott sei mit euch. Vergesst jetzt nicht, nächsten Sonntagmorgen. Sobald der Gottesdienst heute vorbei ist, schreibt ihr eure Frage auf. Wenn du es nicht schaffst, bring sie am nächsten Sonntagmorgen mit. Ich werde ein bisschen früher kommen und sie dann in den Raum bringen lassen, damit ich Zeit habe, sie mit einem biblischen Hintergrund zu versehen. Und wir werden die Fragen am nächsten Sonntagmorgen beantworten, so der Herr will. Nun, hier liegen viele Taschentücher. Ich schiebe sie zurück, damit ich meine Notizen und meine Bibel unterbringen kann, oder besser gesagt, meine Bibel und meine Notizen, damit ich ein bisschen Platz habe. Aber ich bete für jeden Einzelnen. Ich will meine Notizen aufschreiben, ich habe nur wenig Zeit. Ich werde euch nicht so lange aufhalten wie beim letzten Mal, als ich hier war, so etwa 4 Stunden. Ich habe mir selbst versprochen, wenn ich noch mehr aufnehme, werde ich sie hier selbst aufnehmen, damit ich euch nicht so lange aufhalten muss. Ist Dr. Lee Vale heute Morgen hier? Ich wollte fragen, ob Dr. Lee Vale... Bist du hier, Bruder Vale? Hebe deine Hand, wenn du hier bist. Ist er im hinteren Bereich? In Ordnung, danke, Bruder Roy. Und ich möchte, dass du auf deine Notizen achtest, Bruder Vale. Du bist irgendwo in der Menge da hinten, wo ich dich nicht sehen kann, oder in der Halle. Wir müssen aufpassen, wir können nicht zu viele stehen lassen. Das erlaubt uns der Feuerwehrmann nicht, also sind wir hier. Ich möchte, dass du dir meine Offenbarung über die Schlangensamen ansiehst, die in das erste, das Epheser-Gemeindezeitalter eingespeist werden soll, das er schreibt, indem er es für mich umschreibt. Wunderbar gemacht. Und ich möchte, dass du das überprüfst und dass sich jetzt einer gegen den Schlangensamen ausspricht, ob es nun richtig war oder nicht. Der Herr hat es mir gestern gegeben, seht ihr? Oh, es ist unmöglich. Wie ich eine Nachricht bekomme, gehe ich weiter und etwas fällt mir auf. Dann, und wenn ich weiß, dass es Gott ist, gehe ich es durch und finde es in der Bibel. Dann habe ich, es hat nie versagt, sondern ist von Genesis bis zur Offenbarung wahr, egal was die Menschen darüber denken. Und seit den 7 Siegeln gilt das mehr denn je. Seht ihr, das hat es seinerzeit bewirkt. Der Herr segne euch also, wenn wir jetzt studieren, was nun das Wort betrifft. Und ich glaube, dass jemand, der Techniker, egal wer es ist, die Akustik hier ein wenig stört. Nun könnt ihr hinten hören, was los ist? Hebt eure Hände hoch, wenn ihr es könnt. Gut. Schlagen wir nun in der Bibel 2 Stellen auf, und ich werde versuchen, die Botschaft zeitgerecht zu verkünden, so der Herr will. Schlagen wir Markus, das 5. Kapitel, und 1. Könige, das 10. Kapitel auf. Markus, das 5. Kapitel, 1. Könige, das 10. Kapitel. Nun aber für die Fremden, die in unseren Pforten sein könnten, haben wir unsere Sonntagsschule in eine große Klasse eingeteilt. Und das ist diese Klasse hier, denn die Räume sind voll mit Leuten und wir können nicht regelmäßig getrennte Klassen haben. Und wir studieren ein wenig das Wort Gottes und haben Gemeinschaft miteinander. Wir sind keine Konfession. Wir haben keine Konfession. Wir sind einfach frei im Herrn und wir meinen keinen Haufen Fanatismus. Wir lehren nur die Bibel und nur das. Und der Herr ist so gut zu uns, bis er es bestätigt und zeigt, dass es wahr ist. Und das gibt uns großen Trost. Und jetzt seid ihr seid jederzeit willkommen, in unserer Mitte zu sein. Ich bin nicht immer hier, aber wir haben einige gute Pastoren hier. Bruder Neville, einer unserer Pastoren. Bruder Caps, ein anderer unserer Pastoren. Und Bruder Collins, Wilbur Collins, ein anderer unserer Pastoren. Und dann haben wir noch andere aus verschiedenen Teilen unserer kleinen verbundenen Gemeinden. Wenn ihr in Texas seid, die Martin-Brüder hier und Bruder, wer ist der Bruder, der mit dir hierher gekommen ist? Ich kann Bruder Blair heute Morgen nicht sehen. Oh, Bruder Blair, ich habe dich nicht gesehen. Bruder Blair. Bruder Radell, gleich hier hinten, eine der Gemeinden in der 62, eine der Schwestergemeinden hier. Bruder Junior Jackson, der hier neben Bruder Blair sitzt, sehe ich gerade, auch eine unserer Schwestergemeinden. Und wir haben Gemeinden im ganzen Land, überall. Bruder Jack Palmer war mit dem neuen Auto seines Sohnes ein bisschen zu schnell unterwegs und hatte einen Unfall. Er verletzte sich am Kiefer und konnte nicht mehr nach Hause zurückkehren. Es geht ihm aber gut. Bruder Ben, einer unserer Brüder hier in Kentucky, rief ihn heute Morgen an, um zu fragen, ob sie Geld brauchen oder ob die Gemeinde ihnen helfen kann. Und er sagte, dass alles in Ordnung ist. Er fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit um eine Kurve und geriet auf Schotter, wodurch er sich seinen Kiefer aufgeschlagen hat oder so. Und sie riefen von dort unten an, als er mit seinem Auto gegen einen Pfeiler oder so fuhr, und baten darum, für ihn zu beten. Bruder Billy Collins hat sich auch den Daumen eingequetscht und den Knochen gebrochen, wie ich gehört habe. Deshalb wollen wir im Gebet an ihn denken. Und nun der Grund, warum wir stehen. Wenn wir das treue Gelöbnis ablegen, wenn Flaggen vorbeiziehen oder sonst etwas, stehen wir immer stramm oder salutieren oder stehen zumindest, um unserer Nation und unserer Flagge Respekt zu zollen, was wir auch tun sollten. Und was ist dann mit unserem Herrn, wenn wir sein Wort lesen? Lasst uns nun Markus Kapitel 5 lesen und mit dem 21. Vers beginnen. Beachte genau, was wir jetzt lesen. Und als Jesus wieder mit dem Schiff hinübergefahren war, versammelte sich viel Volk um ihn. Und er war nahe am Meer. Und siehe, da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit dem Namen Jairus, und als er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, »Meine kleine Tochter ist dem Tode nahe. Ich bitte dich, komm und lege deine Hand auf sie, damit sie geheilt wird und lebt.« Jesus ging mit ihm, und viel Volk folgte ihm nach und drängte sich um ihn. Es war aber eine Frau, die hatte 12 Jahre lang einen Blutfluss, hatte viel von vielen Ärzten ertragen und alles, was sie hatte, verbraucht, und es ging ihr nicht besser, sondern es wurde immer schlimmer. Als sie von Jesus hörte, kam sie in die Kälter und rührte sein Gewand an, denn sie sprach, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und alsbald versiegte die Quelle ihres Blutflusses, und sie fühlte an ihrem Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und Jesus erkannte alsbald, dass Tugend von ihm ausgegangen war, wandte er sich um in der Menge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst das Volk, das dich drängt, und sagst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um den zu sehen, der das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und während er noch redete, kamen einige aus dem Haus des Synagogenvorstehers, die sagten, deine Tochter ist tot. Warum beunruhigst du den Meister noch weiter? Als Jesus diese Worte hörte, sagte er zu dem Vorsteher der Synagoge, fürchte dich nicht, sondern glaube. Und er ließ nicht zu, dass ihm jemand folgte, außer Petrus, Jakobus, Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kam in das Haus des Vorstehers der Synagoge und sah das Getümmel und das Weinen und das große Wehklagen. Und als er hineinging, sprach er zu ihnen, warum macht ihr dieses Getümmel und weint? Das Kind ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als er sie aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter zu dem Kind und die, die mit ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er sprach zu dem Kind, und er nahm das Kind bei der Hand und sagte zu ihr, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Kind, ich sage dir, steh auf. Und alsbald stand das Mädchen auf und ging, denn sie war 12 Jahre alt. Und sie waren entsetzt und verwunderten sich sehr. Und er gebot ihnen, dass es niemand wissen sollte, und er befahl, ihr etwas zu essen zu bringen. Im Buch 1. Könige, 10. Kapitel, lesen wir diese 3 Verse. Und als die Königin von Saba von dem Ruhm Salomos über den Namen des Herrn hörte, kam sie, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Gefolge, mit Kamelen, die Gewürze trugen, sehr viel Gold und Edelsteine. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm über alles, was sie auf dem Herzen hatte. Und Salomo beantwortete ihr alle ihre Fragen. Es gab nichts, was dem König verborgen war, was er ihr nicht mitgeteilt hatte. Lasst uns beten. Herr Jesus, wenn wir diese Geschichte aus der Bibel lesen, hüpft unser Herz vor Freude. Denn wir wissen, dass du Gott bist und dass du dich nie änderst. Du änderst nie deine Methoden, du änderst nie deine Wege, du bleibst für immer Gott. Und wir beten, Gott, dass du uns heute Morgen die Auslegung dieser Schriften bringst, die du uns wissen lassen möchtest, dass unsere Herzen geprüft werden, dass der große Heilige Geist heute unter uns kommt und unsere Gedanken und unsere Herzen prüft. Und möge nichts übrig bleiben, dass unsere Herzen nicht so voller Freude sind, wenn wir von hier weggehen, dass wir wie die, die in jener Nacht von Emmaus kamen, sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns sprach? Du bleibst Gott, und wir sind deine hungrigen Kinder, die sich heute Morgen versammelt haben. Denn es steht geschrieben, der Mensch wird von jedem Wort leben, das aus dem Mund Gottes geht. Segne uns in unserer Versammlung und all diese Menschen, Herr, die Hunderte, ja Tausende von Kilometern gekommen sind. Wir beten, dass ihre Herzen, wenn sie nach Hause gehen, mit den guten Dingen der Barmherzigkeit und Gnade Gottes gesättigt werden. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ein sehr merkwürdiger kleiner Text, 3 Worte, die ich aus der ganzen Lesung herausgreifen möchte. Ihr mögt vielleicht sagen, das ist eine sehr kleine Sache, 3 Worte aus all dem, was du gelesen hast, ein Teil von 2 Kapiteln der Bibel. Aber ich habe das als Hintergrund für diese 3 Worte genommen. Bestätigung seines Wortes. Wisst ihr, es gibt eine Bibelstelle im 1. Thessalonicher Brief 5, 21, in der es heißt, prüft alles, haltet fest an dem, was gut ist. Wenn etwas geprüft wird, wird es entweder als richtig oder falsch bestätigt. Und wenn etwas in Frage gestellt wird, sollte es so lange geprüft werden, bis du herausfindest, was richtig ist. Und dann, wenn du herausgefunden hast, was richtig ist, heißt es, halte fest. Mit anderen Worten, halte es fest, lass es nicht los. Halte es fest. Mit anderen Worten, halte es fest, damit es nicht verrutscht. Halte an dem fest, was gut ist, nachdem es sich als richtig erwiesen hat. Und alles, was sich als nicht richtig erwiesen hat, musst du so schnell wie möglich loswerden und davon wegkommen. Halte niemals an etwas Falschem fest. Es ist möglich, dass überzeugte Christen, gute Menschen, manchmal an etwas Falschem festhalten und denken, es sei richtig. Und dann sollten diese Dinge geprüft werden, ob sie richtig oder falsch sind. Und das ist die Pflicht von uns allen, denn wir erwarten, dass wir in den Himmel gekommen, wenn Jesus kommt. Und es ist die Pflicht des Predigers, wenn eine Frage aufgeworfen wird, diese zu erklären und dann vor den Leuten zu beweisen, damit sie es verstehen. Denn niemand will als falsch dastehen, weil er an seiner falschen Sache festhält. Wir haben also eine Schrift und Jesus sagte, alle Schriften müssen erfüllt werden, dass wir alle Dinge belegen sollen. Und dann haltet fest oder haltet euch daran fest, haltet euch daran fest. Und lasst es nicht los, sondern haltet fest an dem, was gut ist. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule etwas gelernt habe und viele von euch haben die gleiche Lektion gelernt. Wenn ihr eine Aufgabe gelöst habt, könnt ihr die Antwort nehmen und sie durch die Aufgabenstellung nachweisen. Wie viele haben das je getan? Natürlich jeder von euch. Dann braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen, ob eure Antwort richtig ist oder nicht, denn die Lösung der Aufgabe wurde durch die Aufgabe bewiesen. Deshalb wisst ihr, dass ihr die richtige Antwort habt. Wenn jede eurer Antworten auf eurer Tafel oder eurem Blatt bestätigt wurde, die Aufgabe durch die Antwort, durch die Aufgabenstellung bestätigt wurde, dann habt ihr es geschafft. Keiner kann sagen, dass sie falsch ist, ihr müsst sie. Und wenn ihr eure Arbeit ordentlich und richtig macht, und zwar so, wie sie gemacht werden sollte, und eure Antwort nachgewiesen ist, dann könnt ihr euch zurücklehnen und sicher sein, dass ihr für das Blatt, das ihr abgibt, eine 1 bekommt, weil sie nachgewiesen ist, nachgewiesen durch die Aufgabenstellung. Es gibt auch ein altes Sprichwort, das besagt, beweise es und ich werde es glauben. In einem unserer Bundesstaaten gibt es einen Slogan, ich bin aus Missouri, zeig es mir. Mit anderen Worten, beweise mir, dass ich aus Missouri komme. Aber das funktioniert nicht immer, denn Gott hat in jedem Zeitalter das Werk, das er für dieses Zeitalter vorgesehen hat, erfüllt und bewiesen, indem er es in seinem Wort gesprochen hat. Und jedes Mal, wenn Gottes Wort in einem Zeitalter bewiesen wurde, hat die Mehrheit es abgelehnt. Also beweise es und ich werde es glauben, ist nicht so. Du kannst nur so viel Glauben haben, wie Gott dir schenkt. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Egal wie religiös du sein magst, dennoch muss es den, du musst Glauben haben. Und dein Glaube kann, wenn du ein Christ bist, nur auf dem bewährten Wort Gottes beruhen. Denke daran, dass Gott sein Wort in jedem Zeitalter zugeteilt hat und vorausgesagt hat, was in diesem bestimmten Zeitalter, von dem er sprach, geschehen würde. Wenn Mose mit der Botschaft von Noah gekommen wäre, hätte das nicht funktioniert. Wäre Jesus mit der Botschaft von Mose gekommen, hätte es nicht funktioniert. Oder wenn ein Prophet mit der Botschaft eines anderen Propheten gekommen wäre, hätte es nicht geklappt. Aber durch seine Propheten hat er die Gesamtheit seiner selbst und seinen Plan offenbart. Deshalb kann der Bibel nicht ein Wort hinzugefügt oder ein Wort entnommen werden. Wenn ihr also euer Problem durch eure Antwort durch das eigene Problem beweist, warum dann nicht auch die Antwort, die wir jetzt bekommen, durch das Wort dieses Zeitalters beweisen? Wenn die Bibel sagt, dass etwas Bestimmtes in diesem Zeitalter geschehen soll, dann steht es in der Bibel und wird auch geschehen. Wenn eure Antwort, die ihr den Menschen sagen wollt, durch die Bibel bewiesen ist, dann ist sie wahr. Andernfalls ist sie es nicht. Nun sehen wir noch etwas. Dann habt ihr bestimmt schon gehört, dass man sagt, sehen heißt glauben. Das ist ein weiteres altes Sprichwort, aber auch das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, denn der Mensch kann sich hinsetzen und direkt auf etwas schauen, ohne dass er es sieht. Das Wort sehen, das englische Wort see, hat so viele verschiedene Bedeutungen. See kann eine Wasserfläche bedeuten und es kann verstehen bedeuten. Sehen kann bedeuten, dass man es nicht ansieht. Es gibt so viele verschiedene Wörter, die man verwenden kann. Aber wenn ihr sagt, sehen heißt glauben, dann irrt ihr euch. Wenn ihr es versteht, glaubt ihr es. Jesus sagte, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, das Reich Gottes verstehen. Denn das Reich Gottes ist der Heilige Geist in euch. Ihr müsst also verstehen, was das in euch ist. Und ihr könnt es nur verstehen, wenn ihr das, was er euch tun lässt, mit dem vergleicht, was die Bibel sagt, dass er euch tun lassen möchte. Dann ist euer Problem gelöst, seht ihr? Und dann ist er dieser Heilige Geist. Das Sehen ist also nicht der Glaube. Ich kann mit den Sinnen des Körpers beweisen, dass Sehen nicht Glauben bedeutet. Ich kann diese Flasche mit Öl nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen, weil sie hinter mir steht. Aber ich habe ein Gefühl, das mir sagt, dass ich sie in der Hand habe. Seht ihr? Jetzt kann ich sie nicht sehen. Das ist unmöglich. Und jetzt kann ich es nicht erreichen. Es ist unmöglich. Und doch glaube ich es. Sehen heißt Glauben. Fühlen heißt Glauben. Wenn ich jetzt meine Augen schließe, kann ich es weder sehen noch fühlen. Aber wenn ich ihm nahe komme und es riechen kann, glaube ich trotzdem, dass es da ist. Also, der Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft, der Beweis, nicht das Sehen, Schmecken, Fühlen, Riechen oder Hören. Ihr glaubt es. Und der Glaube muss einen Ort haben, an dem er ruht. Und alles, was dem Wort Gottes widerspricht, kann dem Glauben an Gott keinen Halt geben. Es sei denn, es ist eine Verheißung Gottes. Und dort hat sie ihren ewigen Bestand. Aber angesichts all dieser unzweifelnden Zeitalter und Dinge, die wir durchgemacht haben und in denen wir heute leben, das Schlimmste von allem, angesichts all dieses Zweifels, fährt Gott fort, die Wahrheit seines Wortes zu bestätigen, wie er es in jedem Zeitalter getan hat. Unglaube hält Gott nicht auf. Er behindert ihn nicht. Es ist egal, wie sehr die Welt ungläubig ist, es wird trotzdem geschehen. Der Unglaube tut nichts, sondern verurteilt den Ungläubigen. Der Unglaube wird den Ungläubigen in die Hölle schicken. Er raubt ihm jeden Segen, den Gott ihm verheißen hat. Aber er hindert Gott nicht daran, mit dem Gläubigen weiterzumachen. Seht ihr, der Unglaube hält nicht Gott auf, sondern nur den Ungläubigen. Ihr sagt, die Sonne wird morgen nicht scheinen, ich werde sie aufhalten. Versuch es, seht ihr? Gut, ihr könnt es nicht tun. Gott hat es so eingerichtet und gesagt, dass sie scheinen wird und sie wird auch scheinen. Vielleicht sind ein paar Wolken darunter, aber sie scheinen trotzdem. Und damit könnt ihr Gott nicht aufhalten. Wie macht er sein Wort dem Menschen bekannt? Zuerst wusste Gott, dass es Ungläubige geben würde. Nun seht euch die Weisheit Gottes an. Er wusste, dass es Ungläubige geben würde und dass die Mehrheit von ihnen ungläubig sein würde. Durch sein Vorherwissen hat er seinen Samen für jedes Zeitalter vorherbestimmt, der an ihn glauben wird. Wie ihr seht, geht jedes Zeitalter mit seinem Wort voran. Alles geschieht pünktlich, nichts hindert Gott daran. Er macht einfach weiter und jeder Klick ist genau richtig. Manchmal denken wir, dass es nicht richtig funktionieren wird. Aber keine Sorge, seine Uhr geht auf den Bruchteil eines Augenblicks genau und alles funktioniert genau richtig. Wenn ich mich manchmal umschaue und diese Rickys und Rickettas sehe, die wir heute haben, und auf den Straßen und wie alles vor sich geht, denke ich, oh Gott. Moment mal, sagt er, meine Uhr dreht sich gerade genau richtig. Ich muss euch auf die gleiche Grundlage stellen wie den ersten Menschen in diesen Tagen. Und ich setze euch auf die gleiche Grundlage wie Luther und Wesley. Denn damals war die Sünde noch nicht so bekannt wie heute. Und wenn wir heute mehr wissen als damals und der Feind wie eine Flut über uns hereinbricht, erhebt der Geist Gottes einen Schutzwall gegen ihn. Seht ihr? Heute haben wir mehr Wissen, mehr Verständnis und die Flüsse des Unglaubens fließen in Strömen, aber Gott setzt einen Schutzwall gegen sie auf. Aber denkt daran, der Grund dafür ist, dass er diese Dinge vorherbestimmt hat, damit sie geschehen. Er hat sie durch seine Propheten vorhergesagt, dass sie geschehen werden. Und wenn die Gerechten diese Dinge bestätigt sehen, dann wissen sie, dass es stimmt. Unabhängig davon, was andere sagen, wissen sie, dass es stimmt. Ich glaube, im 1. Thessalonicher Brief steht, er hat uns zur Adoption von Kindern durch Jesus Christus vorherbestimmt. Gott sagt nicht, ich erwähle euch und nicht ihr erwählt mich, sondern er wusste im Voraus, was ihr tun würdet. Durch sein Vorherwissen kann er also Ordnung schaffen und er hat alles zu seinem und eurem Besten gemacht. In Genesis sagte Gott Adam und Eva, was passieren würde, wenn sie seinem Wort ungläubig wären. Er stellte ihnen Recht und Unrecht vor Augen und sagte, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und Gott meinte genau das, was er sagte. Das tut er immer. Er meint, was er sagt. Satan verleitete sie zum Unglauben, denn Satan selbst hat es nie geglaubt. Er glaubte nicht daran, also brachte er sie dazu, dies zu glauben. Und er tut immer noch das Gleiche und lehrt andere das Gleiche, und sie glauben nicht daran, so wie sie es tat. Gott hat sein Volk hinter seinem Wort gestärkt. Das ist euer einziger Schutz. Nicht hinter eurer Konfession, nicht hinter eurem Vater oder eurer Mutter, das ist in Ordnung, sondern hinter Gottes Wort. Das ist der Ort, an dem der Gläubige geschützt ist, hinter dem Wort Gottes. Als dieser kleine Weg durchbrochen wurde mit einem kleinen, ob es richtig ist oder nicht, es ist nicht richtig, setzt sich die Vernunft an die Stelle des Glaubens und sie zerbrachen die Gitterstäbe. Und Gott hielt sein Wort, er führte es aus. Satan versuchte, sie zum Glauben zu bringen, zum Unglauben. Oder die Vernunft, überlege es nicht. Du sagst, nun, ich glaube, dazu hast du kein Recht. Wenn Gott etwas sagt, dann genau so, wie er es gesagt hat, das ist das Richtige. Du sagst, nun, ich denke, aber du hast kein Recht auf einen Gedanken. Lass den Geist, der in Christus war, in dir sein. Und Christus ist das Wort. Lass das Wort in dir sein. Alle anderen Worte sind falsch, das Wort Christi ist richtig. Andere glauben ihm und all seinen Begründungen, wie sie es tat, und denken, warum sollte Gott das tun? Ist das nicht genauso gut wie das? Wenn es im Widerspruch zum Wort Gottes steht, ist es das nicht. Alles, was ein Lehrer, ein Bibelausleger oder sonst jemand lehrt oder versucht, euch dazu zu bringen, auch nur ein kleines bisschen etwas anderes zu glauben als das, was in der Bibel steht, ist eine falsche Lehre. Es ist wieder Satan, genau wie bei Eva. Gott fährt fort, egal was er tut, was Satan tut, Gott fährt fort zu bestätigen, dass es wahr ist. Seht euch an, was er zu Eva sagte. Du wirst sicher nicht sterben. Du wirst weise sein. Das ist es, wonach die Welt heute sucht. Wissenschaftliche Beweise, Wissen über einen Menschen. Und er sagte, du wirst sicher nicht sterben. Aber Gott hatte gesagt, du wirst sterben. Und Gott hat es auch bewiesen. Und wir können es sehen. Er hat es ernst gemeint, was er gesagt hat. Wenn du hier auf den Friedhof gehst, wirst du wissen, ob er es ernst gemeint hat oder nicht. An dem Tag, an dem du davon isst, an dem Tag wirst du sterben. Und wenn du hier heraufgehst und jeden beliebigen Menschen, egal welchen Alters, überprüfst, gibt es keinen Menschen, der 1000 Jahre alt geworden ist. Gott hat sein Wort so bestätigt, dass er es jedes Mal tun wird. Aber vergesst nicht, er hält alle seine Segensversprechen genauso wie seine Flüche. Weil sie davon gegessen haben, sind sie an dem Tag gestorben. Und er hat euch bewiesen, dass sie an dem Tag, an dem sie davon gegessen haben, gestorben sind. Er hält auch jedes Wort, das er über seine Segnungen gesagt hat. Jede Verheißung hält Gott. Oh, ich liebe das. Ihr müsst euch entscheiden, was ihr wollt. Seine Segnungen, wenn du glaubst, oder seine Flüche, wenn du es verdrehst. Wenn du es verdrehst und die perverse Seite davon glaubst, bist du verflucht. Wenn du es so glaubst, wie er es geschrieben hat und daran festhältst, dann bist du gesegnet. Und es steht immer im Gegensatz zur Wissenschaft, immer im Gegensatz zu der wissenschaftlichen Sichtweise der Menschen. Denn er hält sich an jedes Wort, sowohl an seine Segnungen als auch an seine Flüche. Als Mann und Frau in der vorsintflutlichen Welt sündigten, sündigten Adam und Eva gegen das wahre Wort. Aber und alle Generationen, die ihnen folgten, fingen an, das Gleiche zu tun. Er sprach den Tod über sie aus und schließlich kam es zu einer totalen, vollständigen Vernichtung von allem auf der Erde. Wurde durch das Wasser bedeckt, wusch es vollständig mit Wasser ab. Nun, derselbe Gott, der alles auf der Erde vernichtet hat, jedes Kraut, jede Kreatur, außer dem, was er sich vorbehalten und über die Erde gehoben hat, alles, was er zu tun verheißen hat, das hat er getan. Und derselbe Gott, der die Flut verheißen und sein Wort gehalten hat, derselbe Gott verheißt auch das Feuer und er wird sein Wort halten. Er wird sein Wort halten. Was hat er nun getan? Woher kannten sie sein Wort? Weil seine Art und Weise, sich zu beweisen, bevor er Schaden anrichtet oder ein Urteil fällt, den Menschen immer das Wort schickt und sie warnt. Oh, ich liebe das. Dann können wir genau sehen, woran wir sind. Es gab alle möglichen Prediger und Vereinigungen in den Tagen Noahs. Und es gab alle möglichen Religionen in den Tagen Noahs. Denn Jesus sagte, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei dem Kommen des Menschensohns sein. Doch dann trat ein Prophet auf den Plan und begann etwas zu tun. Er begann eine Arche zu bauen. Und Gott sandte seinen Propheten Noah, um zu beweisen, dass er sein Wort gesandt hatte und um ihnen zu sagen, dass eine Zerstörung kommen würde, dass er die Art und Weise, wie die Menschen es taten, nicht ertragen konnte, dass er den Menschen, den er einst geschaffen hatte, vernichten musste. Das Wort kam zu den Propheten, immer, es ändert sich nie. In Maleachi 3 heißt es, ich bin Gott und ich ändere mich nicht. Noah wurde in ein wissenschaftliches Zeitalter gesandt, mit einer unwissenschaftlichen Botschaft. Noah wurde in ein intellektuelles Zeitalter gesandt, mit einer nicht intellektuellen Botschaft. Er wurde in ein wissenschaftliches Zeitalter gesandt, obwohl er eine Botschaft des Glaubens und eine Verheißung für ein wissenschaftliches Zeitalter hatte. Könntet ihr also glauben, dass ein wissenschaftliches Zeitalter einer nicht wissenschaftlichen Botschaft glauben würde? Ein Zeitalter großer Intellektueller und dann würdet ihr glauben, dass sie an etwas glauben würden, das dem menschlichen Verstand absolut albern erscheint? Aber Gott macht es immer auf diese Weise. Noah war ein bestätigter Prophet des Herrn und es ist Gottes Botschaft der Stunde. Er musste daran glauben, die Menschen mussten seiner Botschaft glauben, nachdem er vom Herrn bestätigt worden war, dass es Gottes Wort war und Gott würde sein Wort halten. Genauso ist es auch heute. Wir befinden uns in der Endzeit. Diese Menschen hätten es wissen müssen. Ihr habt bemerkt, dass Noah ein Typ für die Juden war, die durch die Trübsal hindurchgeführt werden. Henoch war ein Typ für die eigentliche Botschaft, für die Entrückung der Gemeinde, denn Henoch wurde aufgenommen und dann kam die Flut. Und sie beide, der erste Prophet, Henoch, wurde aus dem Weg geräumt, damit Noah mit seinem fortfahren konnte. Gott konnte mit Noah weitermachen. Und jetzt wird die Gemeinde weggenommen, damit Gott wieder mit den Juden, dem Überrest der Juden, den 144.000, verfahren kann, wie wir es hier in der Heiligen Schrift durchgenommen haben. Aber im Angesicht des wissenschaftlichen, ungläubigen Zeitalters bewies Gott, dass sein Wort der Verheißung wahr ist, indem er ihnen die Flut schickte. Denkt daran, dass es zur Zeit Noahs noch nie auf der Erde geregnet hatte. Gott ließ einen Dunst aus der Erde aufsteigen, um sie zu bewässern, aber es regnete nie. Aber Noah sagte, es wird regnen. Und das war, sie konnten ein Instrument nehmen und in den Himmel schießen und sagen, dort oben gibt es keine Feuchtigkeit. Dort gibt es keinen Regen. Wir können beweisen, dass es dort keinen Regen gibt. Ungeachtet dessen, was die Wissenschaft sagt, hat Gott gesagt, es wird regnen und damit ist es erledigt. Was hat Gott nun getan? Meiner Meinung nach, als die Welt ein wenig erschüttert wurde und sie aus ihren Fugen geriet, warf er die Hitze der Erde in die Kälte zurück und brachte so die Feuchtigkeit. Und die Welt wurde zuerst bedeckt und die Atmosphären dort oben, die Feuchtigkeit in der Luft, kam einfach in einer Form von Wolken zusammen und ließ alles herunter, das war alles. Heute wissen wir, dass es dort oben auch Feuer gibt, weil die Gase in der Erde sind. Und in der Bibel steht, Himmel und Erde werden mit großem Getöse vergehen und die Erde wird vor Hitze verbrennen. Wir wissen also, dass es dort oben genauso zugeht wie zur Zeit Noahs. Und nun erinnert euch daran, dass die Botschaft zu Noahs Zeiten nur durch den Glauben und nicht wissenschaftlich bewiesen war. Aber heute ist die Botschaft gemäß dem Wort Gottes und sie ist wissenschaftlich bewiesen. Elia kam zuerst und tat Wunder, ohne zu predigen. Er ging einfach von Ort zu Ort und tat Wunder. Beim nächsten Mal kam er in Gestalt von Johannes dem Täufer, der keine Wunder tat, sondern nur predigte. Und als er das dritte Mal kommt, tut er sowohl Wunder als auch predigt. Seht ihr, wie das ist? Beobachtet, wie beständig die Heilige Schrift ist. Wir könnten viel Zeit damit verbringen, aber wir werden es nicht tun, weil ich glaube, dass ihr es versteht. Er hat in jenem Zeitalter getan, was er in allen Zeitaltern getan hat, und er wird es tun, wie er es verheißen hat. Gott verheißt etwas, dann kommt er herab und beweist, dass sein Wort stimmt. Alle, die an die Botschaft aus diesem Zeitalter glauben, kommen herein und werden gerettet. So wird es in jedem Zeitalter sein. Alle, die der Botschaft und dem Botschafter nicht geglaubt haben, sind umgekommen. Und alle, die dem Wort Gottes heute wirklich glauben, werden herausgenommen. Alle, die dem Wort Gottes nicht glauben, werden mit der Welt untergehen, denn sie sind von der Welt und alles, was in der Welt ist, muss mit der Welt untergehen. Und alles, was in Gott gerettet wird, muss in Gott sein und kann nicht zugrunde gehen. Ich werde ihnen das ewige Leben geben und sie am letzten Tag auferwecken. Welch ein Trost für jeden Gläubigen, der an Christus ist, zu wissen, dass Gott sein Wort genauso sicher hält und die Welt zugrunde gehen lässt, wie er sein Wort hält und sein Volk auferweckt und rettet. Er bestätigt es. Er bestätigt, dass sein Wort der Verheißung an Abraham zu seiner Zeit wahr ist. Beachte, dass es in Abrahams Zeitalter unwissenschaftlich war, dass ein Mann von 100 Jahren und eine Frau von 90 Jahren ein Kind bekamen, weit über das Alter hinaus. Aber Abraham konnte sich das nicht erklären. Er ging zum Arzt und fragte: Doktor, ist es möglich? Es ist unmöglich. Wenn er ins Krankenhaus ginge und sich darauf vorbereiten würde, dass die Mutter das Kind bekommt oder was auch immer es wäre, wenn man es mit diesem Alter vergleichen will, würden sie ihn für verrückt erklären. Er ist nicht bei Sinnen. Aber Gott hat es gesagt und er, die Bibel sagt im Römerbrief 4. Kapitel, Abraham wankte nicht durch Unglauben über die Verheißung Gottes, sondern war stark und lobte Gott. Denn er harrte aus, als sähe er den, der unsichtbar ist, und war zufrieden und hielt fest. Er hielt fest, denn er war davon überzeugt, dass, was Gott versprochen hatte, Gott auch zu tun vermochte. Und wir sind ja auch seine Kinder. Amen. Jetzt fühle ich mich religiös, angeregt, wenn ich nur daran denke. Oh, er bestätigte es. Nach all den Jahren verwandelte er Abraham und Sarah wieder in eine junge Frau und sie bekamen das Baby. Und Abraham und Sarah lebten. 45 Jahre später starb Sarah und Abraham heiratete erneut, als er 145 Jahre alt war und bekam neben seinen Töchtern 7 weitere Söhne. Als er nicht mehr fruchtbar war, war er unfruchtbar. Er hatte keinen Samen, kein eigenes Leben mehr in sich. Fast weitere 100 Jahre zuvor. Amen. Und warum? Er dachte nicht an seinen eigenen Körper. Er dachte nicht daran, dass Sarahs Schoß tot war. Er dachte nur an das, was Gott sagte und wusste, dass Gott seine Worte bestätigen würde. Amen. Gott bestätigt, was er sagt, das wird er tun. Inmitten von Unwissenschaftlern und Wissenschaftlern und inmitten von allem, was auch immer es ist, beweist Gott, dass er Recht hat, bestätigt immer sein Wort. Er hat Recht, alle anderen haben Unrecht. Auch Lot bestätigte er es, wo er sagte, wenn du nicht aus dieser Stadt herauskommst, ich werde sie verbrennen. Und er sagte zu Abraham, wenn er 10 Mann finden könnte, würde er die Stadt verschonen. Und er konnte die 10 Männer nicht finden, also bewies er, dass sein Wort richtig war. Woher kommt das Feuer? Hier draußen auf den Ebenen und in den Schlammgruben gibt es keins. Aber Gott hatte es gesagt und Abraham wusste, dass es so kommen würde. Lot wusste, dass es so sein würde und er floh auf den Berg. Er versprach seinen Nachkommen, dass sie als Fremde in einem fremden Land leben und von den Menschen verkannt werden würden und dass sie, Abrahams Nachkommen, 400 Jahre lang unter fremden Menschen leben würden. Und er erfüllte sein Wort genauso, wie er es angekündigt hatte. Abrahams Same lebte 400 Jahre lang in Ägypten. Er versprach auch, sie mit starker Hand zu befreien. Mit einer starken Hand würde er das Volk aus der ägyptischen Knechtschaft befreien. Und er hat sein Wort gehalten. Schau dir an, was er tun musste, um die Kinder in Ägypten zu befreien. Es sah so aus, als ob ein Unglück über sie hereingebrochen wäre und alles. Es sah so aus, als ob es war schrecklich für Josef, dass er für tot gehalten wurde und der arme Isaak oder Jakob, sein Vater. Oder Isaak, sein Vater. Oder besser gesagt, für Jakob, denn Isaak war sein Großvater. Jakob, sein Vater, sollte glauben, dass sein eigener Sohn von Tieren getötet worden war. Wie schwer war es für den kleinen Josef zu wissen, dass der arme kleine Kerl, weit weg von seinem Volk, von seinen Brüdern verraten, in einen Graben geworfen, für tot gehalten und mit Schafsblut beschmiert worden war, wo sie ein Lamm geschlachtet hatten, um es zu essen, das Blut auf den Fellrock gestrichen und ihn zu seinem Vater gebracht hatten und all das zu wissen. Aber Josef konnte sich an eines erinnern, dass die Hand des Herrn über ihm war. Er wusste, dass er ein Gläubiger war. Egal wie sehr seine Brüder ihn verrieten, wie sehr sie nicht mit ihm zusammenarbeiteten oder sonst etwas, Josef wusste, dass Gott sein Wort halten würde. Als er die Vision sah, in der sie sich alle vor ihm verbeugten, wusste er, dass es so kommen musste, weil es so spricht der Herr, es gesagt hatte. Amen. Egal wie unvernünftig es schien, Josef wusste, dass es die Wahrheit war. Egal wie schwer die Aufgabe war und was er durchmachen musste, er wusste, dass sie sich eines Tages alle vor ihm verneigen würden. Wie sollte er das tun, wenn sie ihn hassten? Aber er wusste, dass Gott sein Wort jedes Mal aufs Neue bestätigen würde. So würde er es auch heute tun. Gott wird sein Wort bestätigen, egal wenn die Wissenschaft sagt, es ist nicht möglich. Wie gebildet und intellektuell wir auch sein mögen, wie sehr sich die Gemeinde in einen Haufen von Formalitäten und so weiter verwandelt haben, Gott wird sein Wort immer noch als richtig bestätigen. Verlasst euch ganz auf dieses Wort. Ja, Josef musste viel durchmachen, um nach Ägypten zu gehen. Aber Gott hat ihn genauso herausgeholt, wie er es gesagt hat. Ein sehr schönes Beispiel für heute, wenn wir Zeit hätten, darauf einzugehen. Ich glaube, wir haben es hier in der Gemeinde schon einmal durchgenommen. Aber Gott hat sein Wort gehalten, denn sie mussten dort unten bleiben. Es war hart für die hebräischen Kinder dort unten in der ägyptischen Knechtschaft, die gesegnet und mit den Früchten des Landes, dem besten Ort, Goschen, beschenkt worden waren, als sie herausfanden, dass sie Sklaven werden mussten. Und diese Mütter mussten die Frucht ihres Leibes, ihr liebstes kleines Baby, in die Hände eines ägyptischen Soldaten geben und zusehen, wie er dastand, ein großes Messer nahm und es einfach aufschnitt und auf den Boden warf, um es an die Alligatoren zu verfüttern. Es war hart für sie, das durchmachen zu müssen. Doch eines Tages wurde der vorherbestimmte Same geboren, ein Kind, das ein echtes Kind war. Irgendetwas an ihm schien seltsam zu sein. Draußen am Rande der Wüste kam eines Tages der Heilige Geist in Form einer Feuersäule herab, ließ sich in einem Busch nieder und sagte, ich habe das Seufzen meines Volkes gehört und ich erinnere mich an meine Verheißung. Die Zeit der Befreiung ist nahe und ich sende dich hinunter, um dies zu verwirklichen. Mit einem Stock in der Hand, seine Frau auf einem Maultier, ein Baby auf dem Schoß, tat er es durch die Kraft des allmächtigen Gottes. Das ist das lächerlichste Ding. Was wäre ein krummer Stock gegen 10.000 Speere? Aber ihr seht, Gott ist dabei. Es kommt darauf an, wo sein Wort ist. Mose hatte sein Wort, der Pharao hatte Speere. Mose hatte das Wort. Alles, was er brauchte, war das Wort. Das ist alles, was ihr heute braucht. Es ist keine Bescheinigung von einer Gemeinde. Ihr braucht keine Konfession, die euch Rückendeckung gibt. Ihr braucht das Wort, um die Entrückung mitzumachen. Ihr braucht keine Empfehlung. Ihr braucht keine lange Geschichte von irgendeiner Schule, um heute Morgen geheilt zu werden. Ihr benötigt die Annahme des Wortes, das reicht aus. Ihr braucht das Wort des Arztes nicht. Wenn der Arzt sagt, dass er alles getan hat, was er tun kann, dann ist das alles, was er tun kann. Wenn er sagt, du hast Krebs, einen Tumor, du wirst blind, du bist taub, stumm, was auch immer es ist, das spielt keine Rolle. Wenn ihr dieses Wort zu der brennenden Verheißung im Busch dort drüben nehmen könntet, Amen, dann würde etwas passieren. Gott wird sein Wort jedes Mal bestätigen, wenn es vom richtigen Boden aus aufgenommen wird. Das ist es, was ihr braucht, sein Wort. Er bestätigt es, er bewahrt es. Ihr könnt euch sicher sein, dass es richtig ist. Er bestätigt sein Wort in jedem Zeitalter, auf die ungewöhnlichste Weise, doch er tut es immer auf dieselbe Weise, seht ihr? Was tat er in den Tagen Noahs, als er die Überlebenden befreien wollte? Er schickte ihnen Noah, den Propheten. Er sandte Noah ein Zeichen. Und nun betrachtet, was tut er, wenn er kommt, um die Kinder Israels zu befreien? Auf die gleiche Weise sendet er seinen Propheten. Sein Prophet hat das Wort. Die Zeichen und Wunder des verheißenen Wortes bestätigen, dass es genau die Wahrheit ist. Israel zog in das verheißene Land, weil es daran glaubte. Und auf der Reise durch die Wüste geschah es, dass sie den Propheten nicht glaubten, nachdem sie das Wort so bestätigt sahen, dass die Braut aus dem Tritt kam. Ihr wisst, wovon ich spreche. In der Vision, seht, aus dem Tritt kam. Da stand einer mit dem Namen Josua und Kaleb auf und glaubten dem Wort der Verheißung, ungeachtet der Umstände. Achtet darauf, als sie nach Kadesh Barnea kamen. Als sie nach Kadesh Barnea kamen, sandte Mose aus jedem Stamm einen aus, um das Land zu erkunden und zu sehen, welchen Weg sie einschlagen sollten. Und er schickte seinen General Josua, der ein Prophet war, also ein untergeordneter Prophet unter Mose, und Josua hörte auf Mose. Und sie schickten ihn aus, und er sagte, geh hinüber und erkunde das Land. Und der General ging hinaus und suchte sich aus jedem Stamm einen Mann aus, und sie zogen los. Er nahm Kaleb mit, seinem Kumpel, denn er wusste, dass Kaleb glaubte. Sie zogen in das gelobte Land und kamen mit einer Traube zurück, für die man zwei Männer brauchte, um sie zu tragen. Er sagte, damit Israel den Beweis hat, noch bevor es in das verheißene Land kommt. Sie werden den Beweis haben, dass Gott gesagt hat, dass es ein gutes Land ist, in dem Milch und Honig fließen. Es ist ein großartiges Land. Es ist ein gutes Land. Und jetzt, o all dieser alte Knoblauch, Lauch und was auch immer ihr hier in Ägypten gehabt habt, Jetzt bringen wir euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Wahrscheinlich habt ihr in all den Jahren in Ägypten weder Milch noch Honig gekostet. Sie haben euch nur die Rationen für die Sklaven gegeben. Aber jetzt kommt ihr in dieses Land. Als sie etwa eine Tagesreise von Kadesh Barnea, dem großen Richtplatz der Welt, entfernt waren, hielten sie unter diesen großen Palmen den Quellen an und schlugen ihr Lager auf. Herr sagte, nun, damit die Menschen wissen, seht euch an, was für ein perfekter, echter, perfekter Beweis das ist, wie Gott das tut, genauso wie er es heute tut. Er sagte, Gott hat gesagt, das Land ist groß. Bevor ihr jetzt rübergeht, möchte ich, dass ihr seht, dass das Land groß ist. Bringt mir also Beweise für das Land und zeigt es dem Volk. So gingen sie hinauf und immer, wenn ihr einen Beweis zurückbringen wollt, liegt dort der Feind auf der Straße. Als einige von ihnen die Riesen von Kanaan sahen, sagten sie, das können wir nicht tun. Aber sie brachten den Beweis zurück, dass das Land da war. Sie waren nicht in die Irre geführt worden. Gott bestätigte ihnen sein Wort, noch bevor sie das Land betraten. Könnt ihr heute nicht sehen, dass wenn ihr 1000 Meilen fahrt, um das Wort Gottes zu hören und zu sehen, wie es bewiesen und bestätigt wird, dies der Beweis dafür ist, dass es ein großes Land ist? Ihr könnt den Schatten eines Mannes sehen, der mit einem Krebsleiden im Sterben liegt. Er wird gesund gemacht. Und wir sehen, wie die Worte Gottes, die er gesagt hat, dass sie an diesen Tagen geschehen werden, bestätigt werden. Das ist der Beweis dafür, dass er sein Wort hält. Da ist ein großes Land. Wenn mein Leben so gut wie verloren ist und Gott es wieder aufrichtet, zeigt das, dass es einen Beweis für ein ewiges Leben gibt. Wo wir früher nicht einmal die Tür der Gemeinde verdunkelt hätten, stehen wir jetzt in einer Reihe an, um sie zu betreten. Das ist ein Beweis. Gott hält sein Wort und beweist euch damit, dass es wahr ist. Ihr seid tausende von Meilen gefahren, am Morgen angekommen und habe die Leute gesehen, die ihre Babys aus einer Coca-Cola-Flasche gefüttert haben, ein bisschen Müsli um 5 Uhr morgens auf diesem Grundstück. Ich dachte, Gott, ich wäre der größte Heuchler der Welt, wenn ich die Leute so weit fahren lasse und ihnen etwas Falsches erzählen würde. Denn sie tun mir leid, mein Herz schlägt für sie. Sie hungern und dürsten nach Gott. Hilf mir, Herr, ihnen die Wahrheit zu sagen, oder nimm mich weg von dieser Welt. Lass mich den Menschen die Wahrheit sagen, so hilf mir Gott. Ich sagte, halte meine Hand und lass mich wissen, was die Wahrheit ist, und bestätige dann, dass das, was ich gesagt habe, die Wahrheit ist, damit sie wissen, dass es die Wahrheit ist. Lass nicht zu, dass die armen Leute getäuscht werden. Nein, wie geht mir bei so etwas das Herz auf, wenn ich treue Menschen sehe? Ich stelle mir vor, dass Josua an diesem Tag dasselbe dachte, als er sie versammelte und sah, wie sie ihre Kleider wuschen und sich für den dritten Tag bereit machten. Ja, er hat es bestätigt. Was sagte Josua nun? Als sie sagten, oh, wir können es nicht tun. Ihr könnt es einfach nicht tun. Wir müssen aus unserer Organisation aussteigen. Wir sind am Ende. Seht ihr, wir können es jetzt nicht tun. Wir können das einfach nicht tun, weil es nicht vernünftig ist. Als Josua sie hinaufführte, war es im April, als das Wasser hochstand und der Jordan fast so breit wie der Ohio River war. Es sah so aus, als hätte Gott einen schrecklichen Fehler gemacht. Wisst ihr, manchmal wird man krank und sagt, nun, ich bin ein Christ. Gott hat einen Fehler gemacht, er hat mich krank werden lassen, obwohl ich ein Christ bin. Greift ihr denn nicht, dass die Bibel sagt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereichen wird? Dort, wo Josua sie hingeführt hat, fließt der Jordan sehr niedrig. Man kann fast überall hindurch waten, es sei denn, man stößt auf ein Wasserloch, in dem er ziemlich tief ist. Das kann man aber, und zwar mit all den kleinen Furten und so weiter, direkt an den Ufern, wo Jericho lag. Man kann durch den Fluss waten, er ist nicht viel mehr als knöcheltief. Man kann ihn mit dem Jeep überqueren, durchfahren, durchreiten, zu Fuß gehen oder so. Aber es führte sie im April dorthin, als das überschwemmte Land dort fast eine Meile lang überflutet war. Das Wasser stand dort wahrscheinlich 3 oder 40 Fuß tief und er sagte, am dritten Tag gehen wir hinüber. Gott sagte es, ruft das Volk zusammen und heiligt euch, denn am dritten Tag werdet ihr den Jordan überqueren. Seht ihr, wie Gott so etwas geschehen lässt? Nur um es zu machen, um die Menschen zu bewegen, nur um seine Leute herauszuholen. Was haben sie getan? Sie heiligten sich und machten sich bereit, egal wie tief das Wasser war, wie schlammig es war und wie schnell die Strömung war. Denn sie wussten, dass Gott sein Wort bestätigen würde. Egal wie nah ihr am Jordan steht, egal wie die Umstände sind, Wenn ihr Gottes Verheißung in eurem Herzen tragt, wird Gott sie bestätigen, dass sie wahr ist. Auch inmitten allen Unglaubens wird er es bestätigen, dass es so ist. Ja, er tut es. Und die Umstände halten ihn nicht auf. Er wird immer noch dasselbe tun, wie er es damals getan hat. Beachtet, dass es die Gläubigen waren, durch die er sein Wort bestätigt hat. Er kann sein Wort nur an den Gläubigen beweisen, nicht an den Ungläubigen. Egal wie sehr die anderen behaupten, oh, ich glaube, Bruder. Seht ihr, wenn ihr es tut, wird Gott es so beweisen, denn wir schauen und sehen die anderen. Wie können wir dann sagen, seht ihr, durch die wahren Gläubigen beweist er sein Wort, nicht durch die, die vorgeben zu glauben, sondern durch die, die wirklich glauben. Es sind seine gläubigen Kinder, durch die er sein Wort beweist. Nun, er hatte die Gläubigen. Die alte Ernte war abgestorben, die Ungläubigen, die sagten, wir können es nicht ertragen. Er ließ sie alle umkommen. Warum? Alle außer den Gläubigen. Wer war übrig geblieben? Mose war in die Herrlichkeit aufgenommen worden, und die Ungläubigen waren in der Wüste umgekommen, und dies waren ihre Kinder. Nur zwei zogen hinüber, und das waren die Gläubigen, Josua und Kaleb. Sie waren die Gläubigen, sie waren die, die hinübergingen. Gott kann es nur durch seine gläubigen Kinder tun. Glaubt ihr das? In Ordnung. Seine Gläubigen waren es, die es getan haben. Er benutzte sie, um mit ihnen hinüberzugehen, seht ihr? Nun möchte ich, dass ihr bemerkt, dass er es in jedem Zeitalter auf diese Weise tut. Er tut es jedes Mal mit der gleichen Methode. Er benötigt dazu Gläubige. Und um Gläubige zu haben, die sich um dieses Wort versammeln, hat er sie für das jeweilige Zeitalter vorherbestimmt. Versteht ihr das? Er hat dieses Etwas dazu vorherbestimmt, der Herausforderung der Zeit zu begegnen. Hat es euch erwischt? Habt ihr es gespürt? Habt ihr es gesehen? Versteht ihr es? Das ist es, was heute passiert. Er hat es durch sein Vorauswissen dazu vorherbestimmt. Wenn er es vorherbestimmt hat, wie in Malachi 4, dann muss es geschehen. Wenn er etwas in seinem Wort vorherbestimmt, muss er bestätigen, dass sein Wort auch wirklich so ist. Wenn er etwas vorherbestimmt und sagt, dass es geschehen wird, weiß er, dass die Saat genau zu dieser Zeit da sein wird. Er hat eine Braut vorherbestimmt, sie wird da sein. Er hat eine Entrückung vorherbestimmt, sie wird da sein. Er hat sie durch sein Vorherwissen vorherbestimmt. Es gibt nichts, was das verhindern könnte. Als Gott zu ihnen sagte, jetzt gebe ich euch eine Verheißung über ein verheißenes Land, ich habe eurem Vater Abraham verheißen, dass seine Kinder 400 Jahre lang hier unten wohnen werden. Nun sagte Mose, ich bin der Prophet des Herrn. Nun schaut und seht, ob das, was ich prophezeie, eintrifft. Wenn es eintrifft, dann wisst ihr, dass ich vom Herrn gesandt bin, denn ihr wisst, dass Gott das euch gesagt hat. Wenn ich nun dies prophezeie und es eintrifft und das und es tritt ein und dies und es tritt ein, jedes Mal genauso, dann wisst ihr, dass ich vom Herrn gesandt bin, um es euch zu sagen. Es gibt ein verheißenes Land, Gott hat es verheißen, seht ihr? Und Gott hat dieses Land verheißen. Es ist ein gutes Land, in dem Milch und Honig fließen. Folgt mir. Und als sie in die Wüste gingen, wo er sie hinführen sollte, wo Gott ihm sagte, er solle sie zum Berg Sinai zurückbringen, da kam Gott mit einer Feuersäule vor ganz Israel herab und bestätigte, dass das, was Mose gesagt hatte, richtig war, indem er Mose bestätigte. Mose sagte, dass es der Ich Bin auf diesem Berg war. Der Ich Bin ihm erschien in Form eines brennenden Busches. Und jetzt hat der Ich Bin den ganzen Berg zum Brennen gebracht. Sie sagten, so, lass nicht Gott sprechen, lass Mose sprechen, wir werden untergehen. Er sagte, ich werde das nicht mehr tun. Ich werde ihnen einen Propheten erwecken, der in meinem Namen zu ihnen sprechen wird. Und genau das tut er. Genau so, er handelt mit seinem Wort. Beachtet also die, die ungläubig waren, nachdem sie dem Land so nahe gekommen waren, dass sie ungläubig wurden. Ihr, die ihr euch Notizen macht, schlagt Hebräer 6 auf, wo es heißt, diejenigen, die einmal erleuchtet und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die aber abfallen werden, um sich von neuem zur Buße zu erneuern, weil sie den Sohn Gottes von neuem gekreuzigt und ihn offen zur Schande gemacht haben, die können unmöglich gerettet werden. Seht ihr, genauso unmöglich ist es für diejenigen, in das gelobte Land hinüberzugehen. Die Menschen kommen bis zur Taufe im Heiligen Geist, sie kommen bis zum Wort Gottes, sie kommen durch alle Konfessionen, alle Kirchen, alle Katechismen und alles, aber wenn es um das Wort Gottes geht, um das Überschreiten der Grenze, sagen sie, Oh, davon weiß ich nichts. Meine Gemeinde lehrt das nicht so. Es ist mir egal, was eure Gemeinde lehrt, die Bibel sagt, dass es so ist. Dann sagt ihr, woher weiß ich, dass es richtig ist? Er bestätigt es, er beweist es. Nun sagte die Bibel an jenem Tag, dort drüben ist ein gutes Land, in dem Milch und Honig fließen und gute Trauben und Granatäpfel wachsen, und es ist ein wunderschöner Ort. Nun, sie sagten, nun, einige von euch gehen rüber und schauen es sich an und kommen zurück, damit wir diese Leute trösten können. Wir werden jetzt sofort hinübergehen, wenn ihr es nur glaubt. Nun, sie gingen los. Und sie kamen zurück, zwei von ihnen, und riefen, Gott sei Dank, wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Oh, es ist wunderbar, es ist unvergleichlich. Die anderen 10 standen herum und sagten, oh, nein, 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 das können wir nicht tun. Wie viele gingen hinüber? Die 2. Das stimmt. Die beiden, weil sie wussten, dass Gott sein Wort wahrmachen würde. Beachtet, kein anschwellender Jordan, nein, Herr, keine überschwemmten Ufer des Jordan und keine Riesen in Kanaan konnten sie aufhalten. Gott bestätigte sein Wort und führte sie direkt in das Land. Dasselbe wird er in der Verheißung von heute wieder tun, jawohl. Er beweist sein Wort. Unabhängig von allem, er bestätigt sein Wort. Er hielt eines Tages den hungrigen, menschenfressenden Löwen das Maul zu, um dem Propheten Daniel zu beweisen, dass sein Wort wahr ist, dass er erlösen kann. Und sie fütterten die Löwen mit Menschenfleisch. Und sie hielten die Löwen hungrig, damit sie, wenn ein Mann oder ein Kind hineinfiel, was auch immer sie hineinwarfen, die Todesstrafe bekam und der Löwe sie in Stücke riss, diese hungrigen Löwen. Und sie holten diesen Propheten mit dem Wort des Herrn zu den Kindern Israels, der ihnen prophezeit hatte, dass sie diesen Ort einnehmen würden. Und da war er bei ihnen. Aber Gott war noch nicht fertig. Er wollte sein Wort bestätigen, dass er erlösen kann. Sie hungerten die Löwen aus, warfen den Propheten hinein und sie stürmten auf ihn zu. Die Feuersäule, die dort stand, und jedes Tier hatte Angst vor Feuer. Diese Feuersäule stand dort und die Löwen legten sich nieder. Er hielt sein Wort. Er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Gott hält sein Wort, er beweist es. Er beweist es genau so. Nun, er nahm die Hitze direkt aus der Glut des Feuerofens, um zu beweisen, dass sein Wort wahr ist, dass er aus dem Feuer erlösen kann. Mitten im Feuer, in das die Kinder hineingeworfen wurden und in dem sie lange blieben, tötete die große Hitze des Ofens sogar den Mann, der sie hineingeworfen hatte, der sie dort hinaufführte. Und Gott ließ das Feuer weiter brennen, aber er nahm die Hitze aus ihm heraus. Er beweist es. Wenn ihr zu ihm steht, wird er euch beistehen. Euch beistehen? Aber sicher doch. Eine Stunde später wurde die Tür geöffnet und man fragte, sag mal, wie viele habt ihr da eigentlich reingesteckt? Sie antworteten, wir haben da 3 reingetan. Er sagte, da sind 4 drin und einer von ihnen sieht aus wie der Sohn Gottes. Seht ihr, er zeigt es. Aber warum? Er ist das Wort. Und sie sagten, Gott ist in der Lage, uns aus diesem feurigen Ofen zu erretten, aber trotzdem beugen wir uns vor keinem Bild, denn wir stehen zum Wort. Jede Art von Bild, jede Form von Religion, lasst davon ab. Gott wird euch beistehen. Er wird euch die Hitze aus der Verfolgung nehmen. Er wird das Leben aus dem Krebs nehmen. Er wird alles tun. Er ist Gott. Wenn ihr zu ihm steht, wird er euch beistehen. Er beweist, dass sein Wort wahr ist, jedes Mal. Er hat die Hitze aus dem Feuer genommen, das Maul der Löwen gestopft und so weiter. Und noch etwas hat Gott getan, um zu zeigen, dass er Gott ist. Als die Menschen in der Wüste waren, wurden sie so gelehrt, dass sie sich selbst zu großen Menschen machten. Sie hatten Organisationen, die Pharisäer, Sadduzäer, Herodianer und so weiter hießen. Und sie waren große Männer. Sie machten sich gegenseitig zu Priestern. Und sie haben große Dinge getan. Sie haben hohe Priester und große Männer und Würdenträger und so weiter gemacht. Aber Gott erweckte mittendrin einen Propheten, einen Sohn eines Priesters. Er ging mit 9 Jahren in die Wüste. Er konnte seinen Namen nicht lesen, auch wenn er die Größe eines Kastenwagens hatte. Warum? Warum hat er das getan? Er war ein Prophet. Wäre er nach dem Vorbild seines Vaters erzogen worden, wäre er wahrscheinlich ein Pharisäer oder Sadduzäer oder einer dieser Gruppe geworden. Aber er hatte eine wichtige Aufgabe. Er sollte den Messias ankündigen. Aber warum? Gott hielt sein Wort und bestätigte es. Ein Ruf aus dem Priesterseminar, seht her, ich habe meinen Doktortitel erhalten. Das mag im Old Ladies Birthday Almanac stehen, aber nicht in Gottes Wort. Er sagte, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Pfade gerade. Bereitete er damals den Weg des Wortes, damit das Wort offenbar werden konnte? Halleluja! Seht ihr das nicht in den Schatten? Halt mal kurz inne. In der Endzeit muss es einen Ort geben, der dafür vorbereitet ist, dass das Wort offenkundig wird, und wir leben jetzt durch den Beweis des neuen Landes, Amen, des Menschensohns. Johannes Auftrag, ohne Ausbildung, ohne alles, blieb in der Wüste. Seine Predigten waren in Typen. Die Axt wird an die Wurzel des Baumes gelegt, das war es, was er sah. Mit der Axt hauen, seine Hütte bauen, Feuer machen, um sein Holz zu verbrennen. O du Generation der Schlangen, das sah er. Das Schlimmste im Dschungel, im Busch, war für ihn eine Schlange. Er sagte, ihr Geschlecht der Schlangen, wer hat euch gewarnt, vor dem kommenden Zorn zu fliehen? Fangt nicht an zu sagen, wir haben dies und wir gehören zu dem, und wir gehören zu dem, was Gott aus diesen Steinen machen kann, um Abraham Kinder zu erwecken. Die Axt ist an die Wurzel des Baumes gelegt, und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, was macht er in der Wüste, wenn er nicht Heuschrecken und andere Dinge für ihn hervorbringt? Er fällt ihn und verbrennt ihn, seht ihr? Er wird den Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er mit einem unauslöschlichen Feuer verbrennen. Ein Mann wie er hat nicht einmal seinen Priesterkittel an, nicht einmal seine Priesterhaube. Seht ihr? Er kam mit einem Stück Schafsfell, das er um sich gewickelt hatte, mit einem Stück Leder, das er vom Rücken eines Kamels abgeschnitten hatte, und kam mit einem solchen Bart und Haar heraus und sagte, die Axt ist an die Wurzel des Baumes gelegt. Amen. Er kam und wagte es. Wieso? Weil sich Gottes Wort bewahrheitet hat. Gott kann mit diesen Steinen umgehen. Gott hat es versprochen, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht. Das war kein religiöser, kein wissenschaftlicher oder religiöser Beweis, sondern der Beweis von Gottes Wort. Gott hat sein Wort gehalten, seht ihr? Kein Gelehrter, sondern ein Prophet, der im Namen des Herrn gesandt wurde. Warum tat er das? Um sein Wort zu bestätigen. Die Priester sagten, wir wissen, dass in den letzten Tagen ein solcher Tag kommen wird, also werden wir alle Jungen, die wir haben, schulen und uns darauf vorbereiten. Jeder von euch Jungen muss eine Universitätsausbildung haben. Ihr müsst hierher kommen. Kein Zweifel, er wird in der Ahnenreihe den Weg der Leviten einschlagen, denn von dort kommt das Priestertum. Aber er war kein Priester, er war ein Prophet. Und das hat Gott so gewollt. Er muss nicht aus einer bestimmten Konfession oder einer bestimmten Abstammung kommen. Gott hat ihn erwählt, er hat ihn vorherbestimmt, er hat ihn vorher erkannt. Er kommt auf Gottes Art und Weise der Auswahl. Sie wollten ihm also nicht glauben, weil er nicht so kam, wie sie es sich vorgestellt hatten. Das könnte sich wiederholen, das ist normal. Aber wir sehen, dass es so kam, wie Gott es wollte, um sein Wort zu bestätigen. Beachte, er ließ die Jungfrau schwanger werden, um sein Wort zu bestätigen. In Jesaja 9, Vers 6 heißt es, uns ist ein Sohn geboren, ein Kind ist uns gegeben. Nun erfahren wir, dass Gott gesagt hatte, dass eine Jungfrau schwanger werden sollte. Und Gott ließ eine Jungfrau schwanger werden. Wozu? Um sein Wort zu bestätigen. Jetzt hört ein paar Minuten zu, dann schließen wir. Er ließ eine Jungfrau schwanger werden, um sein Wort zu beweisen. Das war absolut. Es hat alle Wissenschaftler verblüfft. Leere Stelle auf dem Tonband. Zu gehen. Ihr habt das verstanden, oder? Seht, die Erde ist verflucht. Die ganze Erde ist verflucht, wegen Adams Sünde. Aber wenn dieser kleine Same, nun die Frau hat keinen Samen. Sie hat ein Feld, in das der Same gelegt wird, aber keinen Samen. Denn es gibt keinen Keim, ein Keim muss, ein Same muss Leben in sich haben. Wenn das nicht der Fall ist, ist er nur eine Materie, das Leben ist nicht da. Der Same ist also in dem Mann. Das ist der Grund, warum der Same der Schlange in der Frau sein musste, da es nicht der Same Gottes war. Das wissen wir. Wartet nun, bis ihr dieses Buch bekommt und es lest, dann werdet ihr es sehen. Oder ich zeige es euch anhand der Schrift, indem ich die ganze Sache genauso aufdecke wie die Wassertaufe in seinem Namen. Dann seht ihr, wie es ist. Gott irrt sich nie, er hat immer recht. Auch wenn ihr es nicht verstehen könnt, glaubt es trotzdem. Es ist einfach genau die Wahrheit. Und jetzt finden wir heraus, dass er hat es gesagt, er hat es geschehen lassen. Nun, als dieses kleine Samenkorn ohne einen Mann in ein kleines Ei auf dem Feld kam, das er geschaffen hatte, dann kroch dieses kleine Samenkorn, der kleine Keim, in das Ei und der kleine Schwanz wackelte hier ab und es begann, sich eine Zelle nach der anderen zu entwickeln und nährte sich vom Leben der Mutter, ihrem Körper, und dort drin ernährte sie es durch ihren Blutstrom. Und jetzt finden wir heraus, dass sie es füttert, nicht mit dem Blut, das ist ihr Blut. Nein, es hat nicht einen Tropfen des Blutes der Mutter. Aber es ernährt sich von den Vitaminen der Mutter, aber nicht von ihrem Blut. Es ist in dem Bündel ihres Blutes gebunden, um es vor Schock und Ähnlichem zu bewahren, und das Wasser. Aber es ist nicht ein Fleckchen des Blutes der Mutter. Die Mutter kann an Tuberkulose sterben und das Baby kann sie nicht erben, denn Tuberkulose ist ein Krankheitserreger, der über den Blutkreislauf übertragen wird. Aber sie kann, er kann, Tuberkulose wird nicht vererbt, Schwächen schon, aber nicht TB, denn es muss sich erst bei der Mutter anstecken und den Keim bekommen. Das Baby ist völlig unbelastet, wenn es geboren wird, weil es nicht das Blut von der Mutter hat. Nun sehen wir, dass Gott in diese kleine Zelle kam und anfing, Zellen zu entwickeln, indem es die Vitamine und Dinge seiner Mutter aufnahm, wie sie selbst. Als er dann alt genug war, um selbst zu essen, begann er zu essen. Und was ist das? Es ist der Staub der Erde, aus dem ihr kommt, das Pflanzenleben und das Tierleben und so weiter. Und als er begann, den Fisch und das Brot und so weiter zu essen, begann es, Zellen zu entwickeln. Und dann, als er mit 30 Jahren voll ausgereift war, wurde er im Gehorsam gegenüber Johannes hier unten oder gegenüber Gott im Wasser getauft und ging hinaus. Und was geschah? Die Taube, die Gott war, kam vom Himmel herab und sagte mit einer Stimme, »Dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich gerne wohnen möchte.« Wozu ist er gekommen? Um diesen Teil der Erde zu erlösen. Er war der Anfang der Schöpfung Gottes. Denn Gott ist keine Schöpfung, nur in Christus ist er eine Schöpfung. Denn Gott ist ewig und ein Geist wird nicht geschaffen. Er war der Anfang der Schöpfung Gottes, und Gott hat diesen Körper erlöst. Seht, als er herunterkam, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wenn er, Gott, herabkam, nachdem er dies durchgemacht hatte, und nun jeder Sohn, der ist und durch eine natürliche sexuelle Geburt geboren wird, so wie ihr gekommen seid, dann kommt es zu einem Punkt, an dem ihr durch die Wassertaufe und dann durch die Heiliggeisttaufe geht, dann kommt der Heilige Geist bei der Feuertaufe herab und beansprucht diese Schöpfung, genauso wie es bei ihm war. Der Heilige Geist und Gott sind derselbe Geist, seht ihr? Er kommt herab und beansprucht diesen Körper für die Auferstehung. Und er wurde zu unserer Rechtfertigung auferweckt. Alle, die mir der Vater gegeben hat, werden kommen, nicht einer wird verloren gehen. Ich werde sie am letzten Tag auferwecken. Nicht ein einziges Haar des Hauptes wird vergehen. Das ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Dies ist die Fortsetzung der Schöpfung Gottes. Dann muss die ganze Erde eine Taufe erhalten. Und dann kommt der Heilige Geist in einer Stadt herab, um auf der Erde zu wohnen. Und die Wohnstätte Gottes ist bei den Menschen und wohnt bei ihnen. Gott hat sich hier auf der Erde niedergelassen. Der ganze Erlösungsplan, die Rechtfertigung, die Heiligung, die Taufe mit dem Heiligen Geist, es ist dasselbe wie damals. Nun beachte, dass er diese Jungfrau schwanger werden ließ und sie einen Sohn zur Welt brachte, ohne einen Mann zu erkennen. Das hat die Wissenschaft seit jeher verblüfft, das tut es immer noch. Vielleicht haben sie Jesaja ausgelacht, als er sagte, dass diese Jungfrau schwanger werden würde. Wie kann das sein? Ich kann mir vorstellen, wie verlegen Jesaja war, als er Gott sagen hörte, ich werde ihnen ein großartiges Zeichen geben, ich werde ihnen ein ewiges Zeichen geben, eine Jungfrau wird schwanger werden. Er, der bei seinem Volk bekannt war, ein Prophet, der von Gott bestätigt wurde. Als er nun vor den Ärzten und so weiter auftrat, sagte er, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das war seit Anbeginn der Zeit, seit Gott den ersten Menschen schuf, noch nie der Fall gewesen. Aber hier, jetzt, wird eine Frau hier auf der Erde schwanger werden. Was wäre, wenn der Prophet in Verlegenheit geraten wäre? Aber er wusste, dass Gott sein Wort halten würde. Er würde es bestätigen. Ich stelle mir vor, dass jede hebräische Familie ihre kleine Tochter für das Baby vorbereitete. Seht, sie kauften ihr Schuhe und Stiefel oder was auch immer sie tragen und Windeln und bereiteten sich darauf vor, dass das Baby kommen würde. Generationen vergingen, aber Gott bewies sein Wort. Eine Jungfrau wurde schwanger und brachte das Baby zur Welt, welches bewies, dass das Wort seines Propheten die Wahrheit war. Er steht immer zu ihnen. Dieser Sohn der Jungfrau war das offenbar gewordene Wort. Johannes 1, wenn ihr das lesen wollt. Johannes 1, dieser Prophet, auch dieser Prophet. Aber dieser Sohn der Jungfrau war das offenbar gewordene Wort, der Anfang der Schöpfung Gottes. Die ganze Erde ist Gottes Schöpfung, aber sie ist verloren, seht ihr? Dann erlöste er diese Erde. Und ihr seid ein Teil der Erde, und er erlöste euch auf dieselbe Weise, wie er die ganze Erde erlöst hat, seht ihr? Nun, dieser Sohn der Jungfrau war das offenbar gewordene Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Satan versuchte alles, um ihn in Misskredit zu bringen. Versuchte ihn dazu zu bringen, das Königreich ohne Leiden einzunehmen, versuchte ihn dazu zu bringen, es ohne Erlösung einzunehmen, obwohl es Gottes Plan im Garten Eden war, als er das Lamm tötete, dass er es nur durch Blut einnehmen würde, und versprach ihm sogar alle Königreiche der Welt, wenn er es einnehmen würde. Stellt euch nur mal vor, was für eine Verheißung das ist. Erkennt ihr nicht, meine lieben kostbaren Freunde, dass Satan euch in dieser Minute ein Versprechen gibt für: Er wird euch zu einem seiner besten Prediger in der Vereinigung machen. Er wird euch den ersten Platz in jeder Gemeinde geben und euch zum Diakon machen. Er wird alles tun, wenn ihr nur von diesem Wort wegkommt. Nun beachtet, macht jeden, gebt ihm die Welt und alle Königreiche, er kann sie nehmen. Er versuchte, ihn dazu zu bringen, das Wort zu brechen, denn er wusste, dass er ihn genau dort hatte, wo er es könnte. Er hat Mose dazu gebracht, es zu brechen. Er hat Eva dazu gebracht, es zu brechen. Aber dieses Mal hat er den Falschen getroffen. Warum? Er war das Wort und er wusste es nicht. Er war das Wort höchstpersönlich. Ich kann ihn sehen. Wir wollen uns ein Bild von ihm machen, wie bei einem Kind. Ich kann mir vorstellen, wie er mit seinen großen schwarzen Flügeln auf Eva zustürmt und sagt: Nun, ich sag dir was, es ist angenehm. Du solltest es versuchen. Aber Gott hat gesagt, wenn wir das tun, werden wir sterben. Oh, ihr werdet sicherlich nicht sterben, seht ihr? Oh, das ist Unsinn. Das ist eine alte, fixe, veraltete Vorstellung. Glaubt das bloß nicht. Aber Gott hat es gesagt. Gott hat bewiesen, dass es richtig ist. Und er beweist es auch jetzt, denn in dieser Minute sterben Menschen. Er beweist immer noch, dass es richtig ist. Beachtet, und als er zu Mose kam, sagte er: Mose, du weißt, dass du ein Hitzkopf bist, du bist jähzornig. Sieh dir an, was dieser Haufen Abtrünniger getan hat. Warum gehst du nicht einfach hin und erzählst es ihnen richtig? Und das tat er. Aber als er auf diese 10.000 Volt Stromleitung traf, versenkte es seine Federn, als er gegen ihn anlief. Er sagte: Oh, hör mal, sagte er, ich gebe dir alle Königreiche. Es steht geschrieben, seht ihr? Es steht geschrieben. Er sagte dann: Wenn du der Sohn Gottes bist, seht ihr, er hat es immer bezweifelt. Er lehrt andere immer noch, daran zu zweifeln. Er lehrte Eva, daran zu zweifeln. Er lehrte Moses, er lehrte sie alle, daran zu zweifeln. Er lehrt auch euch, daran zu zweifeln. Und ihr, die ihr jetzt hier sitzt, wenn ihr wollt, dass ich euch beim Namen nenne, dann hat Satan schon lange versucht, euch dazu zu bringen, an mir zu zweifeln. Tut das nicht. Schwester, wenn du das tust, nun, du zweifelst. Oder nicht ich, sondern du. Glaubt einfach diesem Wort. Ihr müsst mir nicht glauben, aber ihr glaubt diesem Wort, seht ihr? Wenn ich dieses Wort sage, dann ist es nicht meins, sondern seines. Mein Wort ist anders, aber dieses ist seines. Seht ihr? Beachtet das, beachtet. Ich will jetzt nicht darauf eingehen. Nehmt zur Kenntnis, dass alle seine Worte absolut wahr sind. Er bewies sie. Er hat bewiesen, dass er das wahre Wort ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Was, wie soll er leben? Indem er sagt: Wenn ihr nur etwas von Gottes Wort nehmt, werdet ihr leben? Das hat er aber nie gesagt. Habt ihr bemerkt? Jedem Wort. Wie wird er leben? Oh, er isst davon? Nein, er stirbt ganz schnell. Das ist Fleisch. Nun, er gehört zur Gemeinde. Er glaubt alles, nur das nicht. Er ist und bleibt tot, versteht ihr das? Er kann nur leben durch jedes Wort, das hervorgeht aus dem Mund des Hohenpriesters, des Bischofs, des Kardinals, des Pfarrers, Gott. Jedes Wort, das hervorgeht aus dem Mund Gottes. Woher wissen wir, dass es Gottes Wort ist? Er sagt es und dann bestätigt er es. Er bestätigt sein Wort. Beachtet also, wenn das so ist, euch euer Bekenntnis nicht zum Leben bringt. Deine Mitgliedschaft in der Gemeinde wird euch nicht zum Leben verhelfen. Beachtet nur durch sein Wort, nicht nur durch ein falsches Wort. Keiner soll. Ein einziges Wort tötete das Menschengeschlecht. In der Bibel, in Offenbarung 22, wird ein einziges Wort die ganze Sache noch umbringen. Sein Name wird aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Wer auch nur ein Wort hinzufügt oder ein Wort wegnimmt, nicht ein Wort. Nicht zwei Worte, nur ein Wort. Nicht ein Satz, sondern ein Wort. Ein Wort. Oh Leute, versteht ihr das? Nun spreche ich nicht nur zu dieser Zuhörerschaft. Das hier wird aufgezeichnet und geht um die ganze Welt. Versteht ihr, Menschen auf der ganzen Welt, dass ein Wort, nicht ein Satz, nicht ein Absatz, ein Wort, das ist alles, was Eva ungläubig machte. Gebracht, Gott hat es bestätigt. Wenn ihr aber jedes Wort haltet, so werdet ihr leben. Sie zweifelten an einem Wort und brachten dem Menschengeschlecht den Tod. Aber der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, so wie es geschrieben steht. Die Bibel sagt, es gibt keine private Auslegung. Kein Mensch hat das Recht, das Wort Gottes irgendwie auszulegen. Gott ist sein eigener Ausleger. Als er die Verheißung gab, sagte er, es werde Licht, und es wurde Licht. Er sagte, eine Jungfrau soll schwanger werden, und sie wurde es. Seht ihr, was immer Gott sagt, Gott bestätigt es. Egal, wie sehr ihr versucht zu denken, dass die physische Auferstehung nicht sein kann und die Menschen dort hinten nur noch Staub der Erde sind, sind sie einfach nur noch in den Säuren und Gasen, aus denen ihr Körper gemacht war. Ihre Seele lebt aber noch. Gott sagte, ich werde sie auferwecken. Hiob sagte, wenn auch die Hautwürmer diesen Körper zerstören, so werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen. Seht ihr, jedes Wort muss eingehalten werden, und der Mensch wird durch dieses Wort leben. Er hat einen Mann von den Toten auferweckt, nachdem er 4 Tage lang tot war, um zu beweisen, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Als der Mann 4 Tage tot war und stank, war seine Nase schon nach 4 Tagen eingefallen. Das ist richtig. Das Erste, was bei einem Menschen einfällt, ist die Nase, die auf den Leichnam fällt, glitschig wird und einfällt. Dann die Haut, das Ungeziefer, man... Wenn man euch in einen versiegelten Sarg legt, müssen die Hautwürmer nicht aus dem Boden kommen, sie sind schon in euch. Hast du bemerkt, dass Hiob sagte, obwohl mich meine Hautwürmer vernichten? Nicht die Würmer der Erde, die wären gar nicht da. Die Würmer sind in euch, bereit, euch zu zerstören. Der Tod wirkt in eurem sterblichen Körper. Aber wenn ihr Christus habt, dann wirkt das Leben in eurem sterblichen Körper, um euch wieder aufzurichten. Seht ihr? Er hat einen Mann von den Toten auferweckt, der 4 Tage tot war und stank, um zu beweisen, dass er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer außer Gott könnte das sagen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er tot ist. Glaubt ihr das? Und er hat diesen Mann auferweckt, um zu beweisen, dass sein Wort richtig war, richtig? Beachtet, er war das Wort. Hebräer 4, Vers 12, wenn ihr das aufschreiben wollt. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das die Gedanken und Absichten des Herzens durchschaut. Ist das richtig? Ein Unterscheidungsmerkmal. Was hat er getan, um zu beweisen, dass er das Wort ist? Petrus kam zu ihm, sein Name war Simon. Er kam zu Jesus und er sagte, setzte sich dorthin und Jesus sagte, nachdem er zu ihm gekommen war, er sagte, dein Name ist Simon und du bist der Sohn des Jonas. Er war ungebildet, hatte keinen Abschluss, er war nur ein einfacher Fischer, keine Ausbildung. Die Bibel sagt, er war unwissend und ungelehrt, aber er wurde Bischof der Gemeinde von Jerusalem. Warum? Warum? Jesus sagte ihm, wer er war, wie er hieß und wie der Name seines Vaters lautete, und er wusste, dass das Wort war, denn in der Bibel stand, der Herr, dein Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir gleicht. Und das musste der Prophet sein, und es gab keine Propheten, die nach Maleachi bis zum Messias verheißen waren. 400 Jahre ohne einen Propheten. Und hier stand ein Mann, der sein Wort bestätigte oder bewies, dass dieser Mann zum Leben vorherbestimmt war, und sagte, dein Name ist Simon. Von hier, du bist der Sohn des Jonas. Von nun an sollst du Petrus genannt werden. Stellt euch das vor. Wem hat er es bewiesen? Warum hat er das Wort nicht bewiesen, dass... Warum hat er das Wort nicht Kaiphas bewiesen? Er war Gott. Er wusste, dass Kaiphas es niemals glauben würde. Aber dieser Mann war dem Leben geweiht. Das wusste er schon damals. Einmal stand er mittendrin, als ein anderer Mann ein paar Tage später loszog und einen Kumpel in der Nähe des Berges suchte, etwa 15 Meilen von der Stelle entfernt, an der sie gepredigt hatten, und ihn am nächsten Tag zurückbrachte. Er stand mitten unter ihnen und kam dorthin, wo Jesus war. Jesus sah sich um, er war Gott, seht, er hatte Unterscheidungsvermögen. Jesus sah sich um, er war Gott, seht, er hatte Unterscheidungsvermögen. Das zeigte, dass er das Wort wahrmachte, er bestätigte das Wort. Nun, einige von ihnen sagten, ihr wisst, dass dieser Mann das Wort ist. Unsinn, sagten die Priester, der Typ ist es nicht, nein, das ist nicht das Wort. Sie sagten, ihr wisst doch, was die Schrift sagt, der Herr, unser Gott, wird einen Propheten erwecken, der Mose gleicht. Und das ist er, hört auf ihn. Nun, er sagte, du bist ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Der Mann sagte, Rabbi, woher kennst du mich? Er sagte, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, habe ich dich gesehen. Er wusste, wer es glauben würde. Er sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist das Wort. Jesus bewies, dass er das Wort war, durch das Wort. Nehmt die kleine Frau am Brunnen wahr. Sie war auf der Suche nach einem Messias. Sie hatte nichts mit den großen Menschenmengen und Konfessionen und so weiter zu tun, die es damals gab. Sie suchte nach dem Wort. Eines Tages saß ein Mann dort drüben, ein gewöhnlicher Mann, der am Weg saß und sagte, »Frau, bring mir etwas zu trinken.« Sie sagte, »Moment mal, der will wohl frech zu mir werden«, dachte sie vielleicht in ihrem Herzen, denn sie war eine Frau mit schlechtem Ruf. Sie sagte, »Warum stellst du mir so eine Frage? Wir haben hier Rassentrennung. Du bist ein Jude, wir sind Samariter, nicht, es ist nicht üblich und nicht richtig, dass du mich so etwas fragst, seht ihr?« Er sagte, »Frau, wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du mich um einen Trank bitten.« Sie sagte, »Dich um einen Trank? Ich sehe nicht einmal einen Eimer oder ein Seil. Wie könntest du mir jemals Wasser aus diesem Brunnen geben?« Er sagte, »Das ist nicht der Brunnen, von dem ich sprach, seht ihr?« Nach einer Weile sagte sie, »Das ist ein seltsamer Bursche.« Also begann sie, den Eimer zu füllen und zu ziehen. Er sagte, »Nun, das Wasser, das ich gebe, wäre eine Quelle von Wasser, eine pulsierende Quelle, die ins ewige Leben und in deine Seele sprudelt.« Nun, sagte sie, »Warte mal, ich verstehe, du bist ein Jude.« Sie sagte, »Nun, ihr Juden«, sagte sie, »du willst mir sagen, dass du größer bist als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Er war der Gott von Jakob, seht ihr?« Sie sagte, »Willst du sagen, dass du größer bist als Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat?« Er sah aus wie ein gewöhnlicher Mann. Das war alles, was sie gesehen hat, einen gewöhnlichen Mann. Sie sagte, »Du sagst, du bist größer als unser Vater Jakob, der den Brunnen gegraben hat und der selbst daraus getrunken hat und sein Vieh? Nun, wir sind gesegnet, weil wir aus diesem Brunnen trinken, den der Prophet gegraben hat.« Er sagte, »Aha«, sagte er, »und wir beten auf diesen Berg an. Du sagst, in Jerusalem.« Er sagte, »Das Heil kommt von den Juden, Frau, wir wissen, wovon wir reden.« Er sagte, »Ihr betet an und wisst nicht was. Ein Jude sollte das Wort kennen und wissen, wie es sein sollte. Aber seht, er beobachtete sie genau. Warum? Was wird er tun? Sein Wort bestätigen, seht ihr? Warum?« Er sagte, »Nebenbei, hol deinen Mann und komm her.« Und sie sagte, »Ich habe keinen Mann.« »Warum?« sagte er, »du hast die Wahrheit gesagt, denn du hattest 5 und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Seht ihr? Schaut, etwas ist passiert. Seht, jemand hat Leben genommen. Wenn es nicht von Anfang an da gewesen wäre, wenn sie nicht durch die Vorherbestimmung vertreten gewesen wäre, hätte es sich nie festgesetzt. Da standen Priester und sagten, dieser Mann ist der Beelzebub. Seht ihr, keine Vertretung. Ewiges Leben, das du immer warst. Seht, ihr habt ewiges Leben. Es gibt nur eine Form davon, das ist Gott. Du warst sein Attribut. Er dachte an dich und kannte dich schon vor Grundlegung der Welt, in seinem Geist. Seht ihr?« Sie sah sich um, schaut euch an, in was für einer sündigen Verfassung sie war. Aber seht, er konnte den Priester nicht bekommen, denn der Priester war ein gebildeter Gelehrter, ein Theologe, der sich mit dem Wort auskannte, aber keine Vertretung im Himmel. Er war nicht in Gottes Gedanken. Aber diese Frau schon. Sie sagte, »Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist.« Das war alles, was er ihr zeigen wollte, seht ihr? Sie sagte, »Wir glauben, dass du ein Prophet bist. Ich glaube, du bist ein Prophet.« Nun, wir wissen es. Wir haben jetzt noch nicht verstanden, was es mit den Propheten auf sich hat, denn es ist schon sehr spät, aber wir wissen, dass da ein Messias kommen wird. Und wenn dieser Messias kommt, dann wird er das Wort sein. Er wird die Geheimnisse des Herzens kennen und dasselbe tun, was du dort getan hast. Sie sagte, du musst einer seiner Propheten sein, um ihm vorauszugehen oder so. Er sagte, ich bin er. Was würde er tun? Er bewies sein Wort, bewies seine Position, bewies, was er war. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und Gott ist das Wort. In Ordnung. Er beruhigte die Winde und Wellen, um Jesajas Prophezeiung zu beweisen. Er wird der mächtige Gott, der ewig Vater genannt werden, seht ihr? Er hat auch Brot und Fische vermehrt, dieser von einer Jungfrau geborene Sohn. Wozu war es? Um das Wort zu beweisen. Die ganze heilige Schrift muss sich erfüllen. Er bewies das Wort, indem er sagte, er sei Jehova, der sich offenbart hat. Er war der Anfang der Schöpfung Gottes. Gott in der Schöpfung, Gott mit einem kleinen Teil der Schöpfung hier, dass Gott in sich selbst lebt. Er war der Anfang der Schöpfung Gottes. Aus ihm werden viele Söhne hervorgehen. Beachtet, dass er auch die Fische vermehrt hat. Er ist das Wort und der Beweis für das Wort. Hört gut zu, während wir uns dem Ende nähern. An dem Tag, von dem ich vor ein paar Minuten gelesen habe, kam er in das Haus des Jairus. Er ging hinein, als er dort ankam. Nun denkt daran, dass Jairus ein Priester war, ein Grenzgläubiger. Er wollte Jesus glauben, aber er wollte seine Gemeinde nicht im Stich lassen, denn sie hatten gesagt, jeder, der an ihn glaubt, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Hört mir zum Schluss noch einmal genau zu, beobachtet das. Ich glaube, dass Jesus das wusste, als er über den See fuhr, denn er wusste alles. Und als er den See überquerte und dort unten anhielt, da kam dieser kleine Priester herunter. Sein Mädchen war sehr krank, die Ärzte hatten sie aufgegeben und gesagt, sie liegt im Sterben. Jetzt war es Zeit zu handeln. Vielleicht geht es euch heute Morgen so. Die Zeit zum Handeln ist gekommen, versteht? Vielleicht seid ihr wirklich krank. Vielleicht seid ihr davon überzeugt, dass ihr euch irrt. Es könnte sein. Gott erzwingt die Sache und die Zeit zum Handeln ist da. Nun abschließend. Und er kam, es war ihm egal, was die anderen sagten, er kam öffentlich und fiel zu Jesu Füßen. Was für ein Schritt für einen gebildeten Gelehrten, zu einem zu kommen, von dem wir keine Aufzeichnungen haben, dass er jemals zur Schule gegangen ist. Wie kann ein Mann, von dem man annimmt, dass er in all der Theologie bewandert ist, zu einem Mann kommen, von dem man annimmt, dass er ein verwerflicher, wilder, verrückter Mann ist, der den Verstand verloren hat, der nicht mehr bei Sinnen ist? Verzeiht den Ausdruck, aber er ist nur ein gewöhnlicher Spinner. Das dachten alle von ihm. Wie wir heute auf der Straße sagen würden, ein Verrückter. Ich habe neulich über die Schraubenmutter und die Gewindebolzen gepredigt, wisst ihr? Für die Öffentlichkeit war er ein ganz normaler, alltäglicher Mensch. Sie sagten, du spinnst doch. Du bist verrückt. Du bist ein Wahnsinniger. Und nun kam ein Mann, der alle Stipendien hatte, zu dem einen, von dem man annahm, dass er nicht bei Sinnen sei. Er wurde dazu gezwungen. Schaut jetzt zu. Es wird ein bisschen pieksen, aber es wird gut für euch sein. Seht, manchmal weckt euch ein Stock auf. Beachtet, er kam und ging zu dem kleinen toten Mädchen, das wahrscheinlich schon Stunden zuvor gestorben war. Und sie hatten sie aufgebahrt und die Einbalsamierungsflüssigkeit auf sie aufgetragen und auf die Liege gelegt. So machte man das damals, man packte sie einfach ein und legte sie in eine Höhle, auf ein Brett. Sie lag auf der Liege, die Blumen um sie herum. Und dieser nette kleine Pastor, der kleine Jairus, war sicher ein netter kleiner Pastor, den alle liebten. Weil, seht ihr, ich kann das beweisen, weil er in seinem Herzen an Jesus glaubte. Aber er konnte sich einfach nicht entscheiden, weil er nicht jeden Samstag oder Montagmorgen einen Scheck bekommen hatte, seht ihr? Er konnte die Entscheidung einfach nicht treffen. Und noch etwas, die Leute, das große Ansehen, das er bei den Leuten hatte, sagten, wisst ihr was, Jairus ist fanatisch geworden. Seht, er ist mit dem falschen Propheten da drüben gewesen. Das ist genau das, was er getan hat, wo all diese angeblichen Zeichen und Dinge, dieser Prophet aus Galiläa, ihr wisst schon, Jesus von Nazareth. Wir glauben das heute nicht mehr, es klingt frevelhaft, aber so war es damals. Seht ihr? Und so wie es jetzt ist, wird es eines Tages auch sein. Seht, das ist dasselbe. Nun beachtet, er ging darüber. Er konnte es kaum tun, aber dann kam die Zeit, in der er gezwungen war, es zu tun. Er musste es tun. Und hier ging er hin und holte Jesus direkt vor ihnen allen und fiel zu seinen Füßen nieder und sagte, Meister, Meister, weißt du, was das ist? Herrschaft, Besitztum. Das ist richtig. Viele Menschen wollen Jesus als ihren Retter, aber nicht als ihren Herrn. Herr bedeutet nämlich Herrscher. Ja, ihr sagt, Jesus, du rettest mich und lässt mich einfach so und das ist in Ordnung. Aber du mischst dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Aber du kannst mein Retter sein, aber nicht mein Herr. Er will Herr sein, versteht ihr? Dann ist er euer Retter. Aber hier sagte er, Meister, Retter, seht ihr? Ich, mein kleines Mädchen, mein einziges Kind, ist 12 Jahre alt und die Ärzte haben sie aufgegeben. Zweifellos hätte der Priester sagen können, du weißt, sie haben alle darüber geredet, dass du ein Fanatiker bist, aber weißt du, Meister, ich glaube dir. Ich glaube. Ich weiß, dass du Unterscheidungsvermögen hast. Und das Einzige, was ich von dir haben möchte, ist, dass du dir einfach die Hände auflegst. Und dann sag mir, was ich tun soll, und ich werde es tun. Oh, jetzt kommst du weiter. Er sagte, ich werde kommen. Ich werde hingehen. Und er machte sich auf den Weg. Nachdem er einige Stunden gegangen war, kam ein Mann gelaufen, wie es damals üblich war, mit Asche auf dem Kopf und sagte, mach dem Mann keine Umstände, deine Tochter ist gestorben. Sie ist schon tot. Sie haben sie schon einbalsamiert und aufgebahrt. Oh, sein kleines Herz! Jesus drehte sich um und sah ihn an und sagte, oh, oh, oh. Er sagte, habe ich es dir nicht gesagt? Nun, was er dort tat, hatte er Jairus verheißen. Jetzt muss er das bestätigen. Amen. Ich habe es dir gesagt. Glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Nun, er wusste, was er tat. Er sagte, dass er nichts getan hat, bevor der Vater es ihm nicht gezeigt hat. Johannes 5, Vers 19, ich tue nur, was der Vater mir zeigt. Also zeigte er ihm, was geschehen würde. Als er in das Haus kam, stand er neben der kleinen, kalten, steifen Gestalt, die dort lag und seit Wochen krank war. Ihr kleiner, blasser Körper hatte keine Nahrung zu sich genommen und sie hatte Fieber und so weiter und sie war gestorben. Sie hatten sie mit diesem Einbalsamierungsmittel besprüht und so. Sie lag auf der Liege und sie wollten sie einwickeln und in ein Grab legen. Und sie legten eine kleine Zeremonie mit Blumen um sie herum. Jesus kam vorbei. Und alle sagten, O Jairus, dein kleines Mädchen ist tot. O Vater Jairus, o, es tut uns so leid für dich und das alles. Er sagte, O, haltet still, ihr macht zu viel Lärm. Er sagte, was soll der ganze Tumult, den ihr hier veranstaltet, seht ihr? Dieser Tumult, ihr macht einfach, ihr brüllt und schreit. Das Mädchen ist nicht tot. Sie schläft nur. Shh. Was taten sie dann? Als sie hörten, dass er sagte, dass sie nicht tot war, sie verlachten und verhöhnten ihn. Mit anderen Worten, sie buhten ihn aus. Buh, wieso, du, warum, du falscher Prophet? Wieso verführst du die Menschen? Das Mädchen ist tot. Der Arzt hat es gesagt. Wir haben sie einbalsamiert, wir haben sie aufgebahrt. Sie liegt da, sie ist tot. Sie sagten, ha, ha, ha. Nun, Jairus, du hast über ihn geredet. Was ist nun damit? Wisst ihr, was er tat? Er sagte, verschwindet alle von hier. Bei so einem Unglauben kann das nicht funktionieren. Und was hatte er gesagt? Er sagte, Jairus, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Nun, das ist sein Wort. Er musste es beweisen. In Ordnung. Als er dann in das Haus kam, in dem sie alle weinten, sagte er, sie schläft. Das war gegen die Wissenschaft. Das widersprach dem gesunden Menschenverstand. Sie war tot, einbalsamiert. Sobald sie gestorben waren, wurden sie einbalsamiert. Sobald das Leben aus ihnen gewichen war, wurden sie mit Gewürzen und anderem Zeug übergossen, eingewickelt und weggeschafft. Seht, beerdigten sie einfach. Ja, manchmal benachrichtigen sie nicht einmal die Leute. Ihr wisst, Ananias und Sapphira, sie haben Ananias begraben, als Sapphira hereinkam, seht ihr, haben sie ihn hinausgetragen und ihn begraben, seht ihr? Sobald sie starben, übergossen sie sie mit dem Präparat und trugen sie hinaus und begruben sie, seht ihr? Also war sie schon bereit, ins Grab zu gehen, aber sie wollten warten, bis Papa sie sieht, bevor sie sie bestatten. Als er hereinkam und sie in diesem Zustand sah, sagte er, sie macht nur ein Nickerchen. Sie sagten, na, wenn der Bursche nicht wirklich verrückt ist. Und was hat er dann getan? Er hatte bereits gesagt, dass sie schlief. Er musste sein Wort beweisen. Das konnte er nicht vor diesem Haufen tun, also sagte er, schmeißt sie alle raus. Und ich kann sehen, wie er sich zu Jairus umschaut und sagt, glaubst du immer noch? Ja, Herr. Du und deine Frau, kommt her. Petrus, Jakobus und Johannes, ihr kommt mit mir. Sie gingen hinüber und er sprach dieses Wort, Talita Kumi, was so viel heißt wie, kleines Mädchen, steh auf. Und er bestätigte sein Wort, sie war nur eingeschlafen. Ist das richtig? Er bewies hier, dass sein Wort richtig war. Ungeachtet ihres Unglaubens bewies er, dass sein Wort richtig war, indem er sie aufweckte, weil er sagte, dass sie schlief. Sie schlief. Das wird er eines Tages auch mit jedem wahrhaft Gläubigen tun, denn sein Wort hat es versprochen. Diejenigen, die in Christus sind, wird Gott mit ihm bringen. Seht ihr, die in Christus sind. Was hat dieses kleine jüdische Mädchen getan? Ich habe gerade angefangen, diese Schriftstelle hier zu umgehen, aber ich werde sie aufbewahren. Ich weiß, es ist schon ein bisschen spät, aber wir kommen gleich zur Gebetslinie. Wir sehen uns vielleicht erst in einer Woche wieder, aber lass uns einen Moment abwarten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Versteht ihr? Lasst mich das nur kurz einschieben, um es euch zu zeigen. Warum hat Jesus diese kleine hebräische Magd geweckt? Weil er wusste, dass sie nicht tot war? Vorherbestimmung. Genauso wie er es mit Lazarus tat, versteht ihr? Vielleicht sind an diesem Tag viele kleine Mägde gestorben, aber Jesus hat nie ein Wort zu ihnen gesagt. Er wusste, dass dieses Mädchen das ewige Leben hat. Die anderen hat er nicht aufgeweckt. Als er aus Jericho herauskam, sagten sie, hier, dieser Kerl hier. Zweifellos sagten sie, du weckst die Toten auf? Du sagst mir, dass du Tote auferwecken kannst? Wir haben hier einen ganzen Friedhof voll von ihnen. Komm, weck sie auf. Aber er hat sie nicht einmal beachtet. Seht, er hat es nie getan, weil er wusste, dass er das Wort war. Beachtet, dass sie nur schlief. Er wusste, dass der Vater kommen würde. Nun, dieses kleine Mädchen, seht ihr, er wusste, dass das kleine jüdische Mädchen nur schlief. Seht ihr, der Gerechte stirbt nicht. Jesus kam, um die Gerechten zu erlösen. Und erlösen bedeutet, dass man dorthin zurückgebracht wird, wo man einmal war, seht ihr? Er konnte die Ungläubigen nicht erlösen, egal wie gebildet sie waren und wie viele Doktortitel sie hatten. Er konnte sie nicht erlösen, weil sie nicht erlösbar waren. Sie mussten zu ihrem Ziel gehen. Aber in seinem Vorherwissen wusste er, dass Lazarus aus dem Grab auferstehen würde. Er wusste auch, dass dieses kleine Mädchen ewiges Leben hatte. Sie war also nicht tot, sie schlief nur. Und wenn unsere Arbeit auf der Erde vorbei ist, wenn wir nicht bis zu seinem Kommen leben, können wir nicht sterben, wir sind nur eingeschlafen. Er hat es hier bewiesen. Er wird es wieder beweisen. Auch wenn die Hautwürmer diesen Körper zerstören, werde ich in seinem Ebenbild auferstehen. Er beweist alle seine Worte. Alle seine Worte. Stellt euch das vor, alle seine Worte. Und ihr seid sein Wort. Er war das Wort und ihr wart ein Teil seines Wortes. Und das ist der Grund, warum ihr hierher geschickt wurdet, um euren Platz im Leben zu festigen. Ich glaube, ihr habt das nicht verstanden. Seht, er ist das Wort. Versteht ihr das jetzt? Bei Luther war er in den Füßen, bei Wesley in den Schenkeln, bei Pfingsten in den Schultern. Versteht ihr nun, was ich meine? Er ist das Haupt. In dieser Stunde, in der wir jetzt leben, gibt es ein Glied, das das zusammenfügt. Nicht in den Füßen, nicht in den Schenkeln, nicht in den Schultern, sondern im Nacken. Ist das richtig? Er verbindet den Kopf. Das ist der Teil des Leibes. Diejenigen, die in Jesus entschlafen sind, wird Gott mit ihm bringen. Die Posaune Gottes wird erschallen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ist das richtig? Seht, ihr werdet ein Teil dieses Wortes. Ihr werdet ein Teil von ihm. Und ihr nehmt seinen Namen an, um ihn anzuerkennen. Seht, ihr werdet dort hineinplatziert, getauft in seinen Namen, in seinen Leib. Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft, hier hinein, genau in dieselbe Position. Er ändert seinen Weg nie. Wenn, wie viele glauben, dass die erste Gemeinde in ihm ist? Mal sehen, wie viele glauben daran. Wie wurden sie getauft? Nun gut. Seht ihr, er ist ein unveränderlicher Gott. Das haben wir bewiesen. Wir können heute Nacht bis Mitternacht hier bleiben, um das zu beweisen und trotzdem immer weitermachen. Seht ihr, unveränderlich. Seht ihr, ihr seid in ihm und ein Attribut von ihm, denn ihr wart ein Attribut seiner Gedanken. Vor Grundlegung der Welt hat er euch berufen. Die Bibel sagt, dass das Tier auf Erden, das ist der konfessionelle Antichrist, der auf die Erde kommt und das Biest in Rom bildet, das die erste Konfession war. Der ökumenische Rat der Kirchen ist ein Abbild des Tieres, genau wie das, was wir neulich in dem Buch beschrieben haben. Beachtet, in Form von dem, seht, es bildet den Antichristen. Und die Bibel sagt, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens des Lammes geschrieben sind, wann, bei der Auferstehung, vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurden, euer Name wurde dort eingetragen, dieser Antichrist wird euch verführen. In Matthäus 24, Vers 24 steht, dass der Antichrist in den letzten Tagen dem Echten so ähnlich sein wird, dass er die Auserwählten oder Vorherbestimmten verführen würde. Das ist dasselbe, Auserwählung und Vorherbestimmung sind dasselbe. Gott hat euch auserwählt und vorherbestimmt, bevor die Welt erschaffen wurde. Er wird alle verführen, deren Namen nicht im Buch des Lebens vorherbestimmt sind. Daniel sprach davon, wie die Weisen an jenem Tag sein werden und wie die Unweisen und so weiter. Na gut, so viel. Aber ich bin einfach zu weit fortgeschritten. Die Zeit vergeht zu schnell für mich. Beachtet nun, dass er es bemerkte, nachdem: Und jetzt sieh dir an, was hier passiert ist. Alle, die er voraus erkannt hat, hat er berufen. Alle, die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Alle, die er gerechtfertigt hat, hat er verherrlicht. Eure Reise ist zu Ende. Ihr lebt euren Teil aus. Gnade ist das, was Gott für euch getan hat. Werke sind das, was ihr als Dank dafür tut. Er hat damit bewiesen, dass er alles weiß, dieser jungfräulich geborene Sohn. Er wusste, wo es Fische im Wasser gab und Petrus und die anderen hatten mit der Wade gefischt und nichts gefangen. Das beweist sein Wort. Ist das richtig? Er wusste alle Dinge. Und als er bereit war, seine Steuern zu bezahlen, zeigte sich, dass ihm alles gehörte. Er wusste, wo ein Fisch war, der gerade genug Münzen im Maul hatte, um die Steuern zu bezahlen. Jemand hatte es dort fallen gelassen und der Fisch hob es einfach auf. Und er sagte, Petrus, geh hinunter und wirf die Leine aus, nimm den Fisch auf und nimm die Münze aus seinem Maul und geh hin und begleiche damit die Steuern, oh ja. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber er hatte das Wort, er war das Wort und hat es so bewiesen. Er beweist sein Wort immer. So wird er es auch jetzt tun. In jeder Generation beweist er das Gleiche. Nach dem dritten Tag nach seinem Tod, dem Begräbnis, ist er am dritten Tag auferstanden, um sein Wort zu beweisen, denn der Prophet sagte, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht, noch werde ich seine Seele in der Hölle lassen. Also am dritten Tag, bevor die Verwesung in 72 Stunden einsetzen konnte. Es dauerte nicht die ganzen 3 Tage, weil die Verwesung in 72 Stunden einsetzt. Seht ihr, deswegen hat er nicht die ganze Zeit vollendet, denn der Prophet sagte, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Er bewies sein Wort. Er heilte die Kranken und Lahmen, um sein Wort zu beweisen, das Jesaja und die anderen Propheten gesagt hatten. Er sandte den Heiligen Geist am Pfingsttag, um sein Wort zu beweisen. In Joel 2, Vers 28 heißt es, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und über meine Mägde und Knechte werde ich meinen Geist ausgießen. Euer Nachwuchs wird Visionen sehen, eure Alten werden Träume träumen und so weiter. Er hat es durch Ausgießen bewiesen. Außerdem hatte er vor dieser Zeit in Lukas 24, Vers 49 gesagt, wenn ihr es aufschreiben wollt, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, bleibt aber in der Stadt Jerusalem, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgestattet werdet. Da ist es, er hat es getan. Er hat den Geist gesandt, um sein Wort weiter zu beweisen. Aber achtet darauf, was er gesagt hat. Hat er es getan? So ist es. In Markus 16 sagte er, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium jeder Kreatur. Wie weit? Der ganzen Welt. Wem? Jeder Kreatur. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Er sagte in Markus 4 und in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, und zwar nicht, weil er es sich einbildet, sondern weil er sagte, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Es braucht denselben Geist, der in ihm war, um dasselbe Werk zu tun. Und warum? Der Geist war gekommen, um das verheißene Wort in der Zukunft zu manifestieren. Seht, er hat Vorsorge getroffen, denn er wusste, dass diese Dinge geschehen würden. Nun, nach 1900 Jahren, mit den vergangenen Gemeindezeitaltern und all den Dingen, die er von Luther und Wesley prophezeit hat, haben wir es gerade durchgemacht und gesehen, wie es gezeichnet wurde. Und der Mond kam herab und zeichnete es, und der Herr zeichnete es hier für uns auf die Tafel und zeigte es, und kam selbst herab und bestätigte es als richtig. Nach 1900 Jahren, am Ende des Gemeindezeitalters von Laodicea, hat er in Lukas 17, Vers 30 verheißen, dass derselbe Menschensohn, er hat es verheißen, in den Tagen, wie es in Sodom war, auf der Erde offenbart werden würde. Hat er es getan? Musste es wirklich so kommen? Das ist unmöglich. Nun denkt daran, dass er in 3 Namen kommt. Der Sohn des Menschen, ein Prophet. Der Sohn Gottes, der Geist. Der Sohn Davids für das Millennium. Aber dazwischen in diesem Zusammenhang jetzt, gemäß seinen eigenen Worten, an dem Tag, wenn der Sohn des Menschen offenbart wird, offenbart er sich als was? Nicht als Sohn Gottes, Sohn des Menschen. Er wird sich auf eine andere Weise offenbaren. Und was bedeutet das jetzt? Malachi 4, genau richtig. Seht ihr, der Sohn des Menschen wird ihn selbst offenbaren, nicht in einer ganzen Reihe von Konfessionen und Dingen, wie wir sie im Laufe der Jahrhunderte hatten, sondern er wird sich wieder als Sohn des Menschen offenbaren, um Malachi 4 zu verkünden. Und an jenem Tag werde ich euch den Propheten Elia senden, der die Herzen der Kinder zum Glauben der Apostelväter zurückbringen wird, weg von diesem ganzen Konfessionalismus, und wieder zum ursprünglichen Wort zurückkehren wird, um jenen endzeitlichen Brautbaum hervorzuholen, den er verheißen hat. In der Abendzeit wird es Licht sein, nicht durch den nebligen Tag hindurch, es wird Licht sein, es wird ein Tag sein, der weder Tag noch Nacht genannt werden kann. Seht ihr, das ist der Leib. Aber dasselbe Haupt, das im Osten war, ist auch im Westen wieder da. Es wird Licht sein am Abend. O Mai, ich möchte ein Lied singen. Es wird Licht sein zur Abendzeit. Den Weg der Herrlichkeit werdet ihr sicher finden. Auf dem Wasserweg ist das Licht heute, begraben in seinem kostbaren Namen. Jung und alt, tut Buße für alle eure Sünden. Dann wird der Heilige Geist sicher eintreten. Die Abendlichter sind gekommen. Es wird bekannt und zu einer Tatsache, dass Gott und Christus eins sind. Und der Sohn des Menschen offenbart sich in derselben Kraft, die er war. Nicht durch das Gemeindezeitalter, durch Rechtfertigung, Heiligung, all diese Dinge hier, aber der Sohn des Menschen. Wer ist der Sohn des Menschen? Das Wort. Und das Wort ist schneller und mächtiger als ein zweischneidiges Schwert und kann die Gedanken des Herzens erkennen. Was musste er tun? Er musste das Wort beweisen. Was würde er tun? Beachtet es, wenn wir es sehen. Schaut es euch in der gleichen Form an, in der er am Anfang hier war, als Feuersäule. Mai. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Was war das? Jesus Christus, derselbe gestern, das war Christus, der mit Mose in der Wüste war. Wie viele wissen, dass das in der Bibel steht? Gestern. Das war Christus, als Paulus heute hier sprach. Glaubt ihr das? Im Neuen Testament. Dann der Sohn des Menschen, derselbe Christus am letzten Tag. Versteht ihr? In Ordnung. Beachtet auch Johannes 14, Vers 12, wo er sagt, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Was tut er in all diesen anderen Schriftstellen? Er ist jetzt hier, um zu beweisen, nicht Luthers Zeitalter, nicht Wesleys Zeitalter, nicht das Zeitalter der Pfingstler, nicht das der Baptisten, nicht das der Pfingstler. Wir sind es durchgegangen und haben es durch die Geschichte in der Bibel bewiesen. Aber was? Das Zeitalter, in dem der Sohn des Menschen geoffenbart wird, um diese Dinge zur Erfüllung des Wortes zu bringen, in dem alles erfüllt werden muss. Versteht ihr? Wir sehen es und es ist wahr. Und denkt nach, mit denselben Methoden, die er anfangs angewendet hat, wird es nicht nur unter uns bestätigt, sondern auch von der Wissenschaft. Sie müssen zugeben, dass es richtig ist. George J. Lacey, der Leiter des FBI für Fingerabdrücke und Dokumente, sagte, das Licht hat die Linse getroffen. Ich habe es selbst Psychologie genannt, aber, sagte er, Herr Brenham, diese Kamera verträgt keine Psychologie. Es ist da. Was ist es? Ein Zeugnis, das vor vielen Jahren, als die Feuersäule wie ein Wirbelwind im Busch stand und sprach, du sollst nie rauchen oder trinken, es gibt ein Werk für dich zu tun, wenn du älter wirst. Die Leute sagten, der Junge hat den Verstand verloren. Mutter wollte einen Arzt rufen, ich war nervös. Aber was war es? Er ließ sich hier unten auf den Grund des Flusses nieder, dort am Ohio River, und sagte, so wie Johannes der Täufer gesandt wurde, um ein Volk darauf vorzubereiten, dass das Wort offenbart wird, so wird es auch mit deiner Botschaft sein. Wie Dr. Davis und die anderen nannten mich verrückt und wollten mich aus der Gemeinde ausschließen, weil ich mit ihnen in Bezug auf Frauenpredigerinnen und all die anderen unbiblischen Dinge nicht einverstanden war. Er sagte, und du sagst, du wirst predigen und eine Erweckung in der Welt auslösen? Ich sagte, ich nicht, aber er hat es gesagt. Er sagte, Billy, du hattest einen Albtraum. Ich sagte, ich gebe meine Karte auf der Stelle ab. Ich bin keiner mehr von euch. Er hat es gesagt, ich glaube es, und er hat es bewiesen. Das ist das Gute daran, er hat es bewiesen. Er hat sein Wort durch das Wort bewiesen, denn er ist das Wort, seht ihr? Und was tut das Wort? Es kennt die Geheimnisse des Herzens, ist das richtig? In Ordnung, das beweist er in Hebräer 13, Vers 8. Und er wird in den letzten Tagen eine Brautgemeinde bereithalten. Wie wird er das tun, Bruder Brenham? Ich weiß es nicht, aber er hat es verheißen, er wird es beweisen. Ein Auserwählter von allen anderen, genau, der gefleckte Vogel, der mit seinem Blut gesprenkelt ist, versteht ihr? Herausgerufen, der Rest der Herde ist gegen sie. Sie wird verachtet und verworfen. Aber der gefleckte Vogel, egal, ich mag dem Autor noch so sehr widersprechen, er wird missverstanden. Erinnert euch, was mit dem Vogel, dem gefleckten Vogel, geschah. Sie nahmen zwei von ihnen, töteten den einen und schütteten den Partner auf den anderen Vogel, um ihn vom Aussatz und den Blutflecken zu reinigen, und riefen, heilig, heilig, heilig dem Herrn. Und das war unser Gefährte, Jesus Christus, der getötet wurde und sein Blut ist auf uns, und schreit, heilig, heilig, heilig dem Herrn. Der Rest der Vögel, ich bin froh, dass mein Name in seinem Buch steht, nicht hier auf der Erde, sondern dort oben, nicht auf einem Ziegenfell, sondern auf dem des Lammes. Das ist richtig. Es wird eine Auferstehung der Toten geben. Er wird es bestätigen. So ist es. Er wird es beweisen. Es wird eine Entrückung der Gemeinde geben. Wie wird es geschehen? Ich weiß es nicht, aber er wird es beweisen. Sein Wort ist wahr. Es wird ein Millennium geben. Er wird es beweisen. Es ist sein Wort. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Er wird es beweisen, denn sein Wort sagt es. Und nur die Gerechten werden dort sein. Er wird auch das beweisen. Das ist richtig. Nur die, die Teil dieses Wortes sind, das ist ihr Teil und ihre Position in diesem Wort für ihr Zeitalter, werden die einzigen sein, die dort sein werden. Denn so ist es nun mal, er ist das Wort. Und was ist eine Frau? Das Ebenbild des Mannes. Und was ist die Gemeinde? Das Abbild des Wortes. Seht ihr, genau das ist es, versteht ihr? So wird es sein, ganz genau. Nur die, die wirklich an sein Wort glauben, erkennen dieses und können es glauben. Und Gott hilft ihnen zu beweisen, dass es wahr ist. Glaubt ihr es jetzt? Glaubt ihr es? Wenn ja, dann streckt eure Hände im Glauben aus und berührt sein Gewand, denn er geht hier entlang. Er wird beweisen, dass er gestern, heute und für immer dasselbe ist. Hebräer 13, Vers 8. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, sagt Matthäus. Und er ist ein Hohepriester, heißt es im Hebräerbrief, Hebräer 4. Kapitel und 15. Vers. Er ist der Hohepriester, der unsere Schwachheit mitfühlen kann. Könnt ihr das glauben? Streckt die Hand aus und berührt den Herrn. Er ist allgegenwärtig. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Schau durch die Jahrhunderte hindurch. Prüfet alle Dinge. Haltet fest an dem, was gut ist. Wenn ihr einer Gemeinde angehört, die nicht glaubt, dass er gestern, heute und für immer dasselbe ist, dasselbe in jeder Hinsicht, dann geht weg von ihr. Prüfet. Nun, wir sagen, dass er von den Toten auferstanden ist. Nicht ich habe das gesagt, sondern das Wort hier hat es gesagt. Sie sagten, er ist von den Toten auferstanden. Er sagte, er ist dasselbe gestern und für immer. Glaubt ihr das? Er hat verheißen, dass diese Dinge am letzten Tag geschehen werden, dass derselbe Sohn des Menschen offenbar werden wird. Denkt daran, dass es nicht Jesus war, der dort mit Abraham sprach und die Gedanken Sarahs hinter ihm erkennen konnte. Das war nicht Jesus. Er war noch nicht geboren. Aber es war ein Mann in Menschengestalt, den Abraham Elohim, den großen Allmächtigen, nannte. Zeigen. Und Jesus sagte, wie es in den Tagen Sodoms war, und jetzt passt auf, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es bei dem Kommen des Sohnes des Menschen sein, wenn der Sohn des Menschen offenbar wird. Nicht mehr als Gemeinde, seht, nicht mehr die Braut ist berufen, versteht? An jenem Tag wird der Sohn des Menschen offenbart werden. Was? Die Gemeinde mit dem Haupt zu verbinden, zu vereinigen, die Hochzeit der Braut. Der Ruf des Bräutigams wird genau hierher kommen, wenn der Sohn des Menschen herabsteigt und in Menschengestalt kommt, um die beiden miteinander zu vereinen. Die Gemeinde muss das Wort sein. Er ist das Wort und die beiden vereinen sich, und dazu braucht es die Offenbarung durch den Sohn des Menschen. Nicht einen Geistlichen. Versteht ihr, was ich meine? Seht ihr, der Sohn des Menschen, Jesus Christus, wird in Menschengestalt zu uns kommen und sein Wort so real machen, dass es die Gemeinde und ihn, die Braut, zu einer Einheit verbindet. Und dann wird sie nach Hause zum Hochzeitsmahl gehen. Amen. Sie ist bereits vereint, denn wir gehen zum Hochzeitsmahl, nicht zur Hochzeit. Füllt euer Fleisch, euch selbst, von allem Fleisch des Mächtigen, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Aber die Entrückung führt zum Hochzeitsmahl. Wenn sich das Wort hier mit dem Menschen vereint und die beiden eins werden, und was tut es dann? Es offenbart wieder den Sohn des Menschen, nicht den Gemeindetheologen, den Sohn des Menschen. Das Wort und die Gemeinde werden eins. Was auch immer der Sohn des Menschen getan hat, er war das Wort, die Gemeinde tut das Gleiche. Wie hat er sich durch die Jahrhunderte hindurch bewiesen? Durch die Propheten, die das Wort sprechen konnten und eure Gedanken erkannten. So wurde er erkannt, das ist es. Verheißen für das Gemeindezeitalter, dass er weder Tag noch Nacht kommt, sondern in der Abendzeit, wenn der Menschensohn geoffenbart werden würde. Er würde wiederkommen. Es wird Licht sein zur Abendzeit. Seht ihr? Was tut er? Er beweist sein Wort. Seht zurück, ist er als Jungfrau gekommen? Ist er gekommen, wie sie sagten, durch die Jungfrau? Ist er genauso gekommen, wie er es gesagt hat? Schau heute, er hat sein Wort bewiesen. Egal wie viele Atheisten, Ungläubige und Gleichgültige es gibt, er ist einfach gekommen und hat sein Wort bewiesen. Hier sind wir nun und haben das Zeitalter aller Gemeinden und Dinge hinter uns gelassen, wie sie es von Maleachi bis zum Kommen Christi taten. Alle Propheten und andere Dinge hatten aufgehört und sie waren zu Würdenträgern und so weiter geworden. Aber seht euch genau an, was für einen Charakter er sandte. Exakt den Elias, einem Hasser von unmoralischen Frauen, der sich mit viel Farbe, Puder und Make-up und all dem Zeug schminkte. Und die Geistlichen tötete er rechts und links. Kommt aus der Wüste, lässt sich mit keinem von ihnen ein und sagt, der Messias ist auf dem Weg. Ich werde ihn kennenlernen, wenn er kommt, ich werde ihn vorstellen. Amen. Glaubt ja nicht, dass ihr zu diesem oder jenem gehört, genau wie Elia es tat. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dass ich euch, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, den Propheten Elia zu euch senden werde. Und er wird den Glauben der Kinder zu den Vätern zurückbringen. Und schaut, der Glaube der Väter zu den Kindern, den Juden. Seht ihr? Ihre Verheißung der Heiligen Schrift, der Heiden und von wo sie gefallen waren. Sieh dir dieses Doppel an, genauso perfekt. Und hier sehen wir es. Gott beweist sein Wort. Lasst uns für einen Moment unsere Häupter beugen. Lieber Gott, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, um dein Wort zu beweisen und der auch heute noch lebt, beweist dein Wort. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung, beweist sein Wort. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Wenn es nicht für immer hieße, würdest du vielleicht über manches davon stolpern. Ich habe nicht aufgehört, es zu erklären, Herr. Aber für immer, ihr versteht es, ist nur eine Zeitspanne. Und nach diesem Zeitalter wird es kein für immer mehr geben, sondern eine Ewigkeit. So war er derselbe Gott, der in Mose und in den Propheten war. Dann kam er nach einer gewissen Zeit und offenbarte sich als der Gottprophet. Dann gab es eine Zeitspanne und er kam wieder, dasselbe gestern, heute und für immer. Wir denken daran, Salomo in jenem großen Jahrtausend der Juden, als kein Volk es wagte, sie anzutasten und diese große Gabe Gottes im Propheten war, bis er der Königin alle Geheimnisse ihres Herzens offenbarte, wurde nichts zurückgehalten. Das große Zeitalter, das zeigt und andeutet, dass ein größeres Zeitalter kommt. Und nun, Vater, das warst du, nicht Salomo. Das warst du in Jesus, denn er sagte, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er war der Anfang der Schöpfung. Sein Leib war die erlöste Schöpfung. Und nun hat die Gemeinde im Laufe der Jahrhunderte ihre erste Liebe verloren. Nun hast du in den letzten Tagen versprochen, eine kleine Minderheit, die kleine Herde, in den letzten Tagen zu rufen. Vater, unsere Herzen hüpfen und mein Herz schlägt, wenn ich daran denke und weiß, dass deine Worte wahr sind und keines von ihnen versagen kann. Lass die Menschen heute das verstehen und lass die Sünder dich in dieser Stunde suchen, bevor sich die Tore schließen und es keine Zeit mehr gibt. Lass die Braut, wenn sie von diesem und jenem aus dem Gleichschritt gerät, wieder in den Gleichschritt kommen, wie die Vision vor ein paar Wochen gezeigt hat. Ich bitte dich, Vater, jetzt zu segnen und die Kranken zu heilen. Hier liegen Tücher, Taschentücher, die aus verschiedenen Teilen kommen. In der Heiligen Schrift heißt es, es wurden Tücher, Schürzen und Taschentücher vom Leichnam des Paulus genommen und sie gingen zu den Kranken und Gott heilte sie. Wir wissen, dass wir nicht der heilige Paulus sind, aber wir wissen auch, dass es nicht der heilige Paulus war, sondern der Glaube der Menschen an ihn als deinen Diener. Herr, diese Menschen würden nicht hunderte von Kilometern fahren, wenn sie nicht glauben würden. Belohne ihren Glauben, Herr, so wie ich nicht das Taschentuch salbe, Paulus hat sie nie gesalbt, er hat sie von seinem Körper genommen, so wie ich diese Taschentücher halte, Herr, nicht dass mein Körper, weil er nichts taugt, sondern es ist dein erlöster Besitz, also bete ich Gott, dass du ihren Glauben belohnst. Möge jeder einzelne von ihnen geheilt werden, um des Reiches Gottes willen. Herr, das ist eine lange Botschaft, die eigentlich nur ein paar Minuten dauern sollte, aber sie hat sich auf 2 Stunden oder mehr ausgedehnt. Lass die Kranken geheilt werden, Herr. Lass die Menschen sehen, dass du hier bist, dass ich das nicht nur aus mir herausgesagt habe. Du bist es, Herr. Und ich bete in Jesu Namen. Amen. Nun noch etwa 10 Minuten. Ich weiß nicht, hast du hier was verteilt? Was war es? Billy hat gesagt, er hat etwas verteilt. Ich habe ihn heute Morgen darum gebeten. Ich bin erst vor ein paar Minuten reingekommen und hatte keine Gelegenheit, ihn zu fragen, weil ich mit Bruder Ben und den anderen dort gesprochen habe. Ich hatte keine Gelegenheit, es ihm zu sagen. Er hat mir nur gesagt, dass er Gebetskarten verteilt hat. Gebetskarte B, 100, 1 bis 100, B. Gut, also ich glaube Gebetskarte Nummer 1, B. Wer hat B? Könnt ihr, wenn ihr aufstehen könnt, hebt eure Hand, wenn ihr gehen könnt. Eine Frau im hinteren Bereich. In Ordnung. B Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5, kommt hier entlang. Ich werde die kleinen Kinder bitten, einfach hierher zu kommen und sich auf die Plattform zu setzen. So ist es gut. Jetzt sage ich euch, schickt sie durch den Gang dort. Ihr Leute von 1 bis 5, geht da durch und kommt hierher. Diejenigen, die dort im Gang stehen, sollen, wenn sie können, hierher zu ihren Plätzen rüberkommen. Die kleinen Kinder, die hier sitzen, kommen direkt an die Plattform heran. Und ich möchte, dass sie hier vorbeigehen, damit ich für sie beten kann. Nun lass uns mal sehen. Ich verstehe. Was habe ich gerufen? 1 bis 5, nicht wahr? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Alle, die eine Gebetskarte haben, 1 bis 5, heben die Hände und zählt nach, ob sie alle aufgestanden sind. Es sind 1, 2, 3, 4, mir fehlt einer. 1, 2, 3, 4, 5, in B. Seid ihr alle 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4? Wo ist die 5, B? 5, geh in diese Richtung zurück, Lady. In Ordnung, Bruder, geh da lang. So ist es richtig. Geh rechts herum und komm zurück. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also gut, B. Gebetskarte 6, 7, 8, 9, 10. Seht ihr, wenn wir das machen, dann gibt es keine Störung mehr. 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt habe ich, glaube ich, hast du eine Gebetskarte, Bruder, hier vorne stehend? 7? Gut, geh darüber. Du gehst mit ihnen. Ich habe nur 2, glaube ich. Also gut, 6, 7, 8, 9, 10. Gebetskarte 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe nur 2. Hier ist, hast du eine? Hier sind sie. Hier sind sie. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. In Ordnung. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Das in Ordnung. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3. So herum. Bruder, so herum. In einer Linie aufstellen. 25, 25. Helft ihm dort, lasst ihn rausgehen, wie er es wünscht. Hier bist du, Bruder, genau hier. Sie haben einen Weg für dich geöffnet. Die Menschen haben dir einen Weg geöffnet. Helft ihm dort, wenn ihr könnt. Er soll sich dort in die Reihe stellen. Ich sagte euch, er soll sich dort hinsetzen und wenn seine Nummer aufgerufen wird, soll er sich dort anstellen, versteht ihr? Wenn seine Nummer kommt, stellt ihr ihn in die Reihe. Gut, ich denke, das sind ungefähr so viele, können wir jetzt anfangen? Wie viele von euch haben keine Gebetskarte und sind sich absolut sicher, dass Gott Kranke heilen kann? Hebt eure Hand. Glaubt ihr daran? Wie viele von euch sind hier, die wissen, dass ich nichts über sie weiß, dass ich keine ihrer Krankheiten kenne? Es gibt hier Leute, mein Tabernakel, die ich kaum sehen kann, geschweige denn diese Prediger. Da unten sehe ich eine Person, die ich wiedererkenne. Ich bin nicht oft genug hier und die Leute kommen von überall her. Wie viele sind hier? Lasst es mich euch beweisen. Wie viele hier wissen, dass ich nichts von euch weiß? Hebt eure Hände hier empor. Seht ihr, das ist eure Hand vor Gott, versteht ihr? Ich weiß nichts von euch. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht jemanden in der Gebetslinie aufrufe, den ich kenne. Aber ich wüsste nicht, warum er hier wäre. Ich wüsste nicht, warum sie hier wären. Nun versuche ich, euch das klarzumachen. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass er dieses Wort beweisen wird? In Ordnung. Hat er gesagt, dass er sich am Ende des Gemeindezeitalters als Sohn des Menschen offenbaren wird? Wie viele? Und die Welt würde so aussehen wie Sodom und Gomorra? Glaubt ihr das? Nun, Billy, warum lässt du sie nicht einfach hierher kommen? Ja, ist gut. Gut, okay, in Ordnung. Am Ende des Zeitalters wird er sich selbst offenbaren. Ist euch klar, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist? Nun, hier stehen Menschen in dieser Reihe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Da draußen sitzen Leute, die ich noch nie gesehen habe. Aber erinnert euch an Hebräer 4, Vers 15, wo es heißt, er ist jetzt der hohe Priester, der unsere Schwachheit mitfühlen kann. Stimmt das? Nun, wenn er der hohe Priester ist, dann ist er auch Hebräer 13, Vers 8, also dasselbe gestern, heute und für immer. Stimmt das? Wie würde er sich nun offenbaren? Wie ich euch gesagt habe, spricht er immer durch seine Propheten. Er schickt immer eine Botschaft vor dem Gericht. All diese Dinge, er ändert niemals seinen Weg. Er hat im Garten Eden entschieden, wie er den Menschen durch das vergossene Blut eines Unschuldigen retten würde. Er hat es nie geändert. Wir versuchen ihn zu ändern, durch Bildung, durch die Türme von Babel, durch große Städte und so weiter. Wir versuchen es zu ändern, aber es funktioniert nicht. Wir versuchen sie zu ändern, indem wir die Welt zu ihm erziehen. Wir versuchen sie zu ändern, indem wir die Welt zu ihm erziehen. Wir versuchen es durch die Konfessionen der Menschen zu ändern. Es hat nie funktioniert. Es gibt nur einen Ort, an dem sich die Menschen versammeln können, um anzubeten, und das ist unter dem Blut. Eure Konfessionen werden euch spalten, aber unter dem Blut seid ihr alle gleich. Er ändert sich nie. Wenn er nun der unveränderliche Hohepriester ist, derselbe gestern, heute und für immer, dann wird er sich an das Wort halten. Nicht weil wir sagen, dass er es tut, sondern weil er gesagt hat, dass er es tut. Seht ihr? Also wenn er das tun wird, haltet einen Moment inne und denkt nach. Wie viele von euch in dieser Gebetslinie wissen, dass ich nichts über euch und eure Krankheit weiß? Dann hebt eure Hand. Ihr wisst, was ich... Wie viele in dieser Gebetslinie wissen, dass ich euch nicht einmal kenne? Hebt eure Hände hoch. Schaut in die Runde. Seht, ihr da draußen, ihr müsst nicht hier sein. Ihr müsst nur sein Gewand berühren. Ihr braucht nur zu sprechen und zu sagen, Herr Jesus, ich glaube dir. Jetzt sagt ihr, ich glaube es. Und ich glaube das, dass du es, Bruder Branham, offenbaren kannst, weil, nun, nicht weil es Bruder Branham ist, er ist nur ein gewöhnlicher Mann. Und wenn die Entrückung heute Morgen kommen würde, denkt ihr auch über die Entrückung nach? Wenn die Entrückung heute Morgen käme, ich sage das in aller Bescheidenheit, dann würde die Hälfte dieser Versammlung ohne Zweifel vor mir gehen, wenn wir uns nach den Graden orientieren würden, nach dem, wo wir sein sollten, würde die Hälfte von euch vor mir gehen. Das ist richtig. Ich bin nicht... Schaut euch die Verantwortung an, die ich habe, und wie locker ich sie trage. Ich bin ein unnützer Diener Christi, wenn ich weiß, was ich über ihn weiß, und dann so lebe, wie ich es tue. Nicht unmoralisch, nicht unrein, nichts dergleichen. Gott weiß, dass es wahr ist. Seht ihr? Ich versuche, richtig zu leben, aber ich sehe einfach, dass ich die Sache nicht hinkriegen kann. Vielleicht hätte es ein anderer, vielleicht ein hochgebildeter Mann oder so, den Leuten vermitteln können. Aber manche denken, dass es sowieso nicht alle Leute bekommen werden. Versteht ihr? Erkennt ihr es? Seht ihr, er weiß, was er tut. Also vertraue ich mich ihm an und sage, Herr, ich bin in deinen Händen. Tu mit mir, was du für richtig hältst. Nun, wenn Jesus Christus derselbe ist, gestern und für immer... Nun, ich glaube, ich kenne diese Frau. Ich kann mich nicht erinnern, wer sie ist, aber ich kenne sie. Ich kenne sie irgendwoher. Ich habe ihr Gesicht schon gesehen, aber ich weiß im Moment nicht, wer sie ist. Aber ich kenne sie irgendwoher. Kennst du mich nicht? Ich dachte, als ich ihr Gesicht sah, dachte ich kenne sie, aber ich kann nicht sagen, wer sie ist. Aber ich glaube, sie ist dein Mann nicht, sind sie nicht die Frau, die, Dein Mann arbeitet bei 777 oder 7-Eleven oder so ähnlich, unten in New Albany. Frau Egan, genau. Du warst hier und bist in die Gemeinde gekommen. Roy, ist das diese eine, in die wir eines Tages gegangen sind? Ist das die auf dem Berg? Was sagst du? Ihre Schwester. Das war wie, seht, ich erinnere mich, dass Roy und ich unterwegs waren und er den Namen erwähnte und der Herr mich dorthin schickte und die Frau genau dort heilte. Ja, und ich habe mich gerade daran erinnert. Aber um zu wissen, was mit dir los ist, da habe ich keine Ahnung. Das weißt du doch. Aber wenn der Herr Jesus etwas sagen kann, was sie getan hat, oder wenn sie vielleicht finanzielle Probleme hat, vielleicht hatten sie und ihr Mann Probleme, vielleicht sie und ihre Kinder, vielleicht eines ihrer Kinder, wenn sie Kinder hat, ich weiß es nicht. Aber wenn sie welche hat, sind vielleicht einige ihrer Kinder auf der Flucht. Vielleicht steht sie hier, um etwas darüber zu erfahren. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Möglichkeit, es zu wissen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber er weiß es, siehst du? Also, du siehst es, verstehst du? Hör zu, hör dich das genau an. Ich habe das noch nie vor einem Publikum gesagt, aber ich fühle mich dazu berufen, es jetzt zu sagen. Was ist ein Wort? Es drückt einen Gedanken aus. Wie kann ich nun ihren Gedanken ausdrücken, oder wie kann ich ihr sagen, was ihr Gedanke ist? Es müsste ein Teil des Gedankens sein, der ausgedrückt wird, und das kann sie nicht tun. Also muss ich ihren Gedanken zum Ausdruck bringen, und wenn der richtig ist, wenn es Gottes Gedanke ist, wird es richtig sein. Wenn es nicht Gottes Gedanke ist, dann wird es nicht richtig sein. Sie wird es wissen. Ihr werdet es wissen. Alle werden es wissen. Seht ihr, es führt einfach keinen Weg daran vorbei. Es muss entweder Gott sein oder nicht Gott. Seine Gnade ist ausreichend. Nun, glaubst du jetzt? Alle? Und wie viele werden glauben? Vielleicht wart ihr noch nie bei einer Versammlung, aber ihr werdet glauben, wenn Gott das tut. Und ihr da draußen, die ihr nicht in der Gebetslinie steht, betet auch. Seht. Oder wenn ihr zum Gebet kommt, ist es mir gleich, wer ihr seid. Ihr betet einfach. Herr Jesus, ich habe mir viel Zeit genommen, aber es ist dein Dienst, Herr. Und ich habe alles getan, was ich menschlich tun kann, aber du bist Gott. Der Rest liegt in deinen Händen, Vater. Es soll bekannt werden, dass du Gott bist und dein Wort ist wahr. Beweise dein Wort, Herr, an diesem letzten Tag, an dem der Sohn des Menschen offenbart werden wird. Wie hat er sich selbst bekannt gemacht? Er war das Wort. Was ist das Wort? Es erkennt die Gedanken und Absichten der Herzen. Er erkannte ihre Gedanken, sagte Petrus, Philippus, Nathanael, der Frau am Brunnen und all den anderen, dass sie kommen würden, wissen, dass das kleine Mädchen schlief und nicht tot war. Ich bitte Gott, dass du heute unseren bescheidenen Tabernakel, diese irdische Behausung, nutzt, um dich bekannt zu machen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Nun kann ich nicht heilen, das wisst ihr. Was ist eine Gabe, Bruder Branham? Etwas, das du nimmst? Nein, es ist etwas, mit dem man sich selbst aus dem Weg gehen kann. Seht ihr? Solange ihr da seid, wird es nicht klappen. William Branham ist der größte Feind, den ich habe, versteht ihr? Aber wenn ich ihn aus dem Weg räume, dann kann Jesus Christus den Körper benutzen, seht ihr? Seht, jetzt komme ich zu dieser Frau. Was nun? Nun sag, wenn sie krank wäre. Hier ist eine Frau, die mit ihren Gliedmaßen auf einem Stuhl liegt. Nun, wenn Jesus hier wäre und seine Hände auf die Frau legen würde, würden ihre Glieder gesund werden. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber seht, wir sind Menschen mit schmutzigen Händen. Seine Hände waren heilig. Gott hat ihn gerechtfertigt. Er war das Wort. Glaubt ihr das? Sicher, er hatte keinen Zweifel. Er legte ihr die Hände auf und sagte, Tochter, sei gesund. Und sie wurde gesund. Aber dann beauftragte er uns, das Gleiche zu tun. Ich denke, er hatte es klar formuliert. Was wäre, wenn er mir eine Vision geben und dieser Frau sagen würde, was sie tun soll? Ich glaube, wenn ich ihr die Hände auflege, wird sie wieder gesund werden. Glaubst du das auch? Aber was wäre, wenn er die Vision nicht gegeben hätte? Was bewirkt die Vision? Sie verleiht mir nur Glauben. Übermittelt meinen Glauben die unsichtbare Macht Gottes. Seht ihr? Nun, wenn ihr alle in dieser Minute sterben würdet, würdet ihr nie sehen, wie ihr euren Körper verlasst. Alle eure geistigen Fähigkeiten, alles, was ihr seid, würde gehen, aber ihr würdet es nicht sehen. Seht ihr? Es wäre Die Kraft, die mich meine Hände bewegen lässt, ist doch eine Kraft, oder? Die Kraft, die mich denken lässt, die Kraft, die mich predigen lässt, die Kraft, die mich leben lässt, die Kraft, die mich handeln lässt, dieselbe Kraft, die diesen Körper motivieren kann, würde ihn verlassen und ihr würdet nicht sehen, dass die Kraft geht. Es ist eine unsichtbare Kraft. Genau wie der Glaube. Verpasst das nicht. Der Glaube. Und Jesus sagte, sie sollen den Kranken die Hände auflegen. Wenn ich eine Vision hatte und ihr die Hände auflege, glaube ich, dass sie gesund wird, weil ich die Vision gesehen habe und mein Vertrauen in die Vision gesetzt habe. Aber was ist mit dem Wort? Leg ihr mit demselben Glauben die Hände auf. Die Vision wird nur gegeben, um meinen und deinen Glauben zu motivieren. Mit dem gleichen Glauben ohne die Vision wird es genauso funktionieren. Manche Menschen haben einen großen Glauben, andere haben diesen Glauben nicht. Ihnen werden Visionen gegeben, damit sie diesen Glauben entwickeln. Seht ihr? Nun, es sind immer noch dieselben schmutzigen Hände, dieselbe Person, nur eben mit Handauflegung. Jetzt lassen wir den Heiligen Geist seine Gegenwart bestätigen, sein Wort bestätigen, das er verheißen hat. Jetzt habe ich vergessen, wie du heißt. Wie heißt du jetzt? Eggen. Gut, er hätte es mir sagen können, wenn er gewollt hätte, aber ich sage nur, dass ich weiß, dass ich dich kenne. Komm mal ein bisschen näher, da stehen Leute, die beten, verstehst du? Das ist, nun, Frau Eggen, wenn ich ein Diener Christi bin und das Wort gepredigt habe, von dem ich glaube, dass es die Wahrheit ist, glaubst du das? Frau Eggen sagt ja. Du glaubst es. Wenn du etwas brauchst, kann ich es dir nicht geben, weil ich es nicht habe. Es sei denn, es geht um ein bisschen Geld oder etwas anderes, oder ich könnte mit deinem Mann oder deinen Kindern oder deinen Lieben reden, aber wenn du Heilung bräuchtest, könnte ich sie dir nicht geben, denn die ist bereits erkauft. Aber durch eine Gabe kann ich dir zeigen, dass dieser eine bereits erkauft hat, wenn du daran glaubst, dass der Einzige, an den du glauben sollst, der Sohn Gottes ist, der sie erkauft hat. Der Erwerber steht hier, siehst du? Ist das richtig? Der Besitzer ist hier. Du kennst mich als Bruder, als Prediger, und ich kenne dich als Schwester. Wir kennen ihn als Gott. Wenn nun diese unsichtbare Person durch eine Gabe, die mich dazu zwingt, aus dem Weg zu gehen, zu mir sprechen kann, dann kann sie es durch mich, meine Lippen, zu dir sagen. Wenn ich bete, sieht Gott mich nicht. Er hört nur meine Stimme, durch das Blut von Jesus. Er sieht mich nicht, aber er hört meine Stimme. Und das Blut steht für das, worum ich bitte, siehst du? Er hört also meine Stimme, aber er sieht nur das Blut. Er sieht mich nicht, also kann ich nicht schmutzig sein, wenn ich unter dem Blut stehe. Das Blut reinigt. Siehst du, er ist die Brücke zwischen mir und Gott und hat versprochen, wenn du den Vater um etwas bittest, werde ich es tun. Glaubst du, dass das wahr ist? Nun, wenn alle aussehen wie... Könnt ihr sehen, was hier passiert? Schaut mal hierher. Seht ihr? Es ist ein bernsteinfarbenes Licht, das sich herbewegt. Nun, sie könnte es nicht verstecken, wenn sie es müsste. Nein, nein, du bist hier, weil dir etwas zugestoßen ist. Du hattest eine Lungenentzündung und warst im Krankenhaus. Du lagst unter einem Sauerstoffzelt. Und du leidest unter den Folgen davon. Du wirst wieder gesund werden. Jesus Christus wird dich gesund machen und du wirst gesund. Geh und glaube daran, Schwester Eggen. In Jesu Namen lege ich dir jetzt die Hände auf. Gott segne dich, Schwester. Geh, sei glücklich und zweifle nicht an dem, was er gesagt hat. Wie geht es dir, Schwester? Ich glaube nicht, dass ich dich kenne. Wir sind Fremde. Nun, hier ist eine Frau, die ich nicht kenne. Ich kenne dich nicht. Ich habe keine Möglichkeit, dich zu kennen. Aber glaubst du, dass Gott mir durch sein Wort etwas offenbaren könnte, weil er es verheißen hat? Glaubst du, dass er mir etwas über dich sagen kann? Und das würde dich dazu bringen, es zu akzeptieren, weil du weißt, dass nicht ich, dein Bruder, sondern er, dein Erlöser, es sein würde? Kannst du das glauben? Dir steht eine Operation bevor. Man hat dir gesagt, dass du operiert werden musst. Glaubst du, dass er mir sagen kann, wofür die Operation ist? Sie ist im Magen und im Darm. Das ist genau richtig. Du willst ihr entkommen. Glaubst du jetzt mit diesem Geist hier, dem Geist Christi, der uns umgibt und über mir steht? Du weißt, dass ich dir etwas sagen muss, denn ich kenne dich nicht. Glaubst du, dass durch das Handauflegen der Glaube, an den auch ich glaube, auf dich und deinen Glauben übertragen wird und du vor Gott, unserem Vater, geheilt wirst? Dann, Herr Jesus, gehorche ich deinen Befehlen, als du sagtest, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. Dann lass unsere Schwester zur Ehre Gottes gesund werden, in Jesu Namen. Amen. Geh nach Hause, vergiss es einfach und glaube weiter von ganzem Herzen. Wie geht es dir? Ich sage das nur, um deinen Geist zu kontaktieren, Dame. So wie Jesus am Brunnen sagte, bring mir zu trinken. Nun, ich glaube nicht, dass ich dich je gesehen habe. Ich glaube, du bist mir fremd. Stimmt das? Wenn das stimmt, hebe deine Hand, damit die Zuhörerschaft es sehen kann. Ich kenne die Dame nicht. Dies ist echte Heilung, das ist echter Glaube, echte Schrift. Das unverfälschte Wort Gottes, das offenbart und bewiesen hat, dass er nicht tot ist. Er ist lebendig in Ewigkeit. Und wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und dieser Gläubige wird den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Oh, wie könnt ihr daran zweifeln, seht ihr? Nun, er wusste, wer es tun würde und wer nicht. Ich weiß es nicht. Das hängt von ihm ab. Aber wenn diese Frau nun eine Fremde ist, ich kenne sie nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Sie ist eine junge Frau, viel jünger als ich, aber ich habe sie noch nie gesehen. Und sie ist aus einem bestimmten Grund hier. Glaubst du, dass die Dinge, die ich in der Bibel gelehrt habe, die Wahrheit sind? Du glaubst, dass sie die Wahrheit sind. Und akzeptierst du sie, nicht weil ich sie gesagt habe, sondern weil Gott sie gesagt hat? Glaubst du, dass wir in den letzten Tagen leben, in denen der Sohn des Menschen offenbart werden soll? Das wäre das ganze Wort, das durch Luther, Wesley, die Baptisten und all die anderen und die Pfingstler zusammengetragen wurde, bis hin zur Offenbarung dessen, was alles war. Der siebte Engel sollte das Geheimnis der sechs Siegel öffnen. Es wird alles im Sohn des Menschen vereinigt werden. Seine Fülle der Zeit ist zur Fülle seines Wortes gekommen, um die Fülle seines Leibes zu offenbaren. Das ist also das Wort, das gesprochene Wort, das durch das Wort offenbart wurde, das Wort offenbart. Nun, wenn Gott mir sagen kann, was deine Probleme sind, ist es vielmehr, er hat dich erschaffen, er weiß alles über dich. Und wenn er es offenbaren kann, du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Aber wenn er es mir offenbaren kann, wirst du wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Wirst du es akzeptieren? Schau mich jetzt an. Natürlich, du trägst eine Brille, du musst sie tragen. Deswegen bist du eigentlich nicht hier. Ich kann sehen, dass es sich zurückbewegt hat. Siehst du? Nun, du bist hier, weil du ein Blutgerinnsel hast. Siehst du? Schau mal. Glaubst du, dass er mir sagen kann, wo sie sind? In den Beinen. Glaubst du, dass das Gott ist, der das tut? Glaubst du, dass Gott mir mehr über dich erzählen kann? Wenn die Zuhörerschaft... Du bist eine Fremde und ich rede nur kurz mit dir. Glaubst du, dass er mir sagen kann, woher du kommst? Du kommst aus Gary, Indiana. Glaubst du, dass er mir sagen kann, wer du bist? Frau Ogden, das stimmt. Jetzt geh nach Hause und werde gesund, im Namen Jesu Christi. Wie geht es dir? Wir sind uns auch fremd. Ich kenne dich nicht, verstehst du? Aber du glaubst, dass der Herr Jesus mir deine Probleme offenbaren kann. Die Schwester sagt, ich weiß es. Du weißt es. Ich danke dir, Schwester. Das ist sehr schön. In Ordnung. Wenn du das weißt, dann wird der Leistenbruch wieder in Ordnung kommen. Und du hast eine Wucherung an der Seite. Das ist doch richtig, oder? Soll ich dir sagen, auf welcher Seite es ist? Es ist in deiner rechten Seite. Das ist genau richtig. Nun mach dich auf den Weg und glaube daran, dann wirst du wieder gesund. Du glaubst? Absolut, es ist die Wahrheit. Glaubst du, dass der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, durch die Jahrhunderte gekommen ist, wie er es versprochen hat? Aber glaubst du auch, dass sich die Welt in einem Zustand wie Sodom befindet und bereit ist, vom Feuer zerstört zu werden, so wie Sodom es war? Die Sodomiter waren Heiden, denkt daran. Aber dort unten in Sodom gab es einige rechtschaffene Menschen. Gott sandte einen Botschafter, um sie herauszurufen. Einige von ihnen kamen, andere nicht. Die meisten blieben drin. Aber es gab eine Gruppe, die oben auf dem Berg saß. Abraham, und da war ein Botschafter, der zu ihm kam und ihm zeigte, was passieren würde. Er wollte auf keinen Fall dabei sein. Aber heute ist die Welt in demselben Zustand und Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, der Sohn Davids und er ist gekommen, um sich zu offenbaren. Ich bemerke gerade, dass etwas mit der Frau passiert. Sie ist für eine große Sache hier. Sie ist nicht wegen einer Krankheit hier. Wisst ihr, worum sie mich bitten will? Leg ihr die Hände auf, damit sie die Taufe des Heiligen Geistes empfängt. Seht ihr? Seht? Ist es nicht so? Hebe deine Hand hoch, wenn das stimmt. Seht ihr? Seht, sie hat etwas Großartiges. Lieber himmlischer Vater, gib deinem Kind den Wunsch ihres Herzens, dass sie die Taufe des Heiligen Geistes empfängt. So soll sie ihn empfangen. Amen. Du sollst ihn empfangen. Gott segne dich. Glaubst du? Was ist mit dir da draußen? Glaubst du auch? Wenn du glauben kannst, dann sind alle Dinge möglich. Wenn du so aufrichtig bist, glaubst du dann auch, dass das Blutgerinnsel verschwinden kann? Du sitzt da mit einem grünen Hemd. Hebe deine Hand, wenn du glaubst, dass es weggeht. Es wird. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Er ist mir völlig fremd. Ich habe ihn noch nie gesehen. Glaubt ihr das auch, alle anderen, Zuhörerschaft? Nun, seht ihr nicht, dass er es sein muss? Krebs ist keine schlimme Sache für Gott, um ihn zu heilen. Er kann ihn heilen, nicht wahr? Glaubst du, dass er das tut? Gut, dann geh hin und empfange es im Namen von Jesus Christus. Glaube einfach von ganzem Herzen. Hallo, Liebes. Du weißt, dass Jesus sein Blut vergossen hat, damit auch dein Blut in Ordnung kommt. Glaubst du das? Lieber Gott, ich segne dieses Kind und möge es eine Bluttransfusion von Golgatha bekommen. Nimm all den Zucker weg, Herr, und lass sie gesund werden, in Jesu Namen. Gott segne dich. Wie geht es dir? Glaubst du, dass er diesen Rücken heilen und gesund machen kann? Der Bruder sagt, ich weiß, dass er es kann. Also gut, geh hin, glaube daran und hab Glauben. Lass uns dir die Hände auflegen, so du darum bittest. Gott segne dich, Bruder. Glaubst du? Er hat Essen gemacht, um es zu essen, und einen Magen, um es zu verdauen. Und wenn in diesem Magen etwas nicht in Ordnung ist, dann ist er der Heiler davon. Glaubst du das? Das ist alles, was du wissen musst. Glaube von ganzem Herzen. Da es dir genauso ergangen ist, mach weiter und glaube auch von ganzem Herzen. Er ist okay, bringe die Dame mit. Wie geht es dir? Hübsches kleines Mädchen, sie ist zu klein, um Frauenprobleme zu haben. Glaubst du, dass Jesus dich davon heilen wird? Lieber Gott, dieses kleine Mädchen, ich verfluche diesen Feind in der Gegenwart Jesu Christi. Möge er sie verlassen, möge sie gesund sein. In Jesu Namen, Amen. Sei gesegnet, Liebes, du wirst wieder gesund. Glaubst du? Jetzt zieht ein dunkler Schatten auf, der Tod. Ein Krebs ist nicht. Gott kann Krebs heilen und dich gesund machen. Glaubst du das von ganzem Herzen? Glaubst du, dass er dich davon heilt? Im Namen Jesu Christi verfluche ich dieses verdammte Ding unter den gekreuzten Fischen. Möge das Kreuz Christi es wegnehmen. Es verschwinde, in Jesu Namen. Verzweifle nicht, geh, glaube von ganzem Herzen. Amen. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Wie geht es dir? Natürlich wird deine Arthritis verschwinden und du wirst gesund werden, wenn du glaubst. Glaubst du, dass du wieder laufen kannst und es dir gut gehen wird? Der Herr segne diese liebe Schwester und mache sie gesund, im Namen Jesu Christi. Geh und glaube von ganzem Herzen. Glaubst du, dass dir das Gleiche passieren kann? Ich glaube, dass es schon passiert ist. Du wirst, wenn du glaubst, dass du jetzt geheilt bist, ich glaube, dass es auch bei dir weg ist. Im Namen Jesu Christi, lass unseren Bruder gehen und normal und gesund sein. Zur Ehre Gottes. Amen. Es ist endlich passiert. Du, der du da sitzt und weinst, glaubst du, dass die Hämorrhoiden dich verlassen werden? Er blieb bis zur letzten halben Stunde hier und es sah aus, als stünde er neben diesem Mann direkt vor mir. Du hast geglaubt, stimmt's? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, kannst du zurück nach Texas gehen und gesund sein. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Glaubst du, dass dein kleiner Rücken wieder gesund wird und du bereit bist, dich heilen zu lassen? Herr Jesus, berühre das kleine Ding und heile es im Namen Jesu Christi. Amen. Glaube es von ganzem Herzen. Der Geist kommt näher, er ist überall im Gebäude. Es ist schwer zu sagen, woher das kommt. Nervosität. Ich will euch etwas zeigen. Wie viele von euch sind nervös? Hebt eure Hand. Seht ihr, es ist schwer zu sagen, wer was ist. Aber Gott kennt alle eure Wünsche und Sehnsüchte. Ihr habt alles versucht, um sie zu überwinden. Viele Dinge im Leben versucht man aufzugeben und man möchte Gott mit allem, was man hat, dienen. Es sieht so aus, als ob dich immer etwas zurückgehalten hat. Glaubst du, dass du jetzt, heute Morgen, von diesen Dingen befreit werden wirst? Wirst du es glauben? Unser himmlischer Vater, damit die anderen sehen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, heile diese liebe Frau, die hier steht. Vater, beruhige sie. Wir alle wissen, was sie erleidet, Herr, und wir beten, dass du sie gesund machst. Während ich meine Hände mit all dem Glauben auf sie lege, habe auch ich gerade einen Angriff, bin erschöpft. Satan, überanstrengt, die Nerven liegen blank. Lass sie in Ruhe, Satan. Ich lege meine Hände mit all meinem Glauben auf sie, verlasse sie, in Jesu Namen. Du gehst im Glauben an ihn. Das ist es, was du wolltest, dass ich tue. Ich kenne dich nicht, du bist ein Fremder für mich. Wenn du glaubst, wird dein Leistenbruch wieder gesund. Und noch etwas, du hast Arthritis. Wenn du daran glaubst, wird es dir wieder gut gehen. Dein Rückenleiden hat dich verlassen. Geh und glaube. Glaubst du von ganzem Herzen? Hier das, wie viele? Sind das alle, die in der Reihe stehen? Gibt es noch viele in der Reihe? Ihr geht alle hier an mir vorüber, damit ich den Kranken die Hände auflegen kann. Lasst uns kurz den Kopf senken, es ist schon nach 1 Uhr. Lieber Gott, ich lege die Hände auf meine Schwester, solange die Salbung des Heiligen Geistes hier ist. Mache sie gesund in Jesu Namen. Lieber himmlischer Vater, ich lege die Hände auf meinen Bruder. Lehrerstelle am Band, Bruder Brennan betet weiter für die Kranken. Glaube, hast du nicht für dich selbst gebetet, Bruder? Lehrerstelle am Band. Bruder, weißt du, was er getan hat? Er ist ein alter Hirschjäger. Er sagte, er habe ein Gewehr, mit dem er immer Hirsche gejagt habe, und dass er jetzt zu alt sei, um jagen zu gehen. Er wollte das Gewehr mitbringen und es mir schenken. Amen. Lasst uns sagen, lobet den Herrn. Die Gemeinde sagt, lobet den Herrn. Ich liebe ihn. Vergesst eure kleine Frage nicht. Legt sie hin. Wenn ihr sie nicht heute habt, bringt sie Mittwoch oder Sonntag. Er liebte mich zuerst. Und brachte, wart ihr alle in der Gebetslinie? Gebetslinie? Erlösung auf Golgatha. Denke daran, wie süß er jetzt zu uns ist. Stellt euch vor, er bestätigt sein Wort, seht ihr? Wenn ich heilen könnte, wäre es etwas anderes, aber er hat es bereits getan, seht ihr? Er beweist also seine Anwesenheit. Ich bin der, der tot war und für immer lebt. Es gab nie einen Menschen wie ihn. Er war ein Mensch ganz für sich. Er war Gott, seht ihr? Niemals hat ein Mensch so gelebt wie er. Niemals wurde ein Mensch so geboren wie er. Es gab noch nie einen Menschen, der das tun konnte, was er getan hat. Niemals ist ein Mensch so gestorben, wie er gestorben ist. Es gab noch nie einen Menschen, der so von den Toten auferstanden ist, wie er es tat. Oh, sagst du, warte mal, Bruder Brennan, andere wurden von den Toten auferweckt. Ja, aber sie sind wieder gestorben. Aber er lebt für immer und ewig, seht ihr? Noch nie ist ein Mensch so auferstanden wie er. Er ist von den Toten auferstanden, für immer und ewig. Bruder Brennan summt, ich liebe ihn. Lasst es uns jetzt für ihn singen. Oh, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Lasst uns unsere Köpfe neigen. Herr Jesus, ich liebe diese Menschen und ich halte sie einfach fest, Herr. Das war nicht meine Absicht. Aber hier warten viele von ihnen mit kleinen Kindern. Sie sind hungrig, sie verstehen nicht. Aber sie haben sich einfach hier hingesetzt, weil sie wissen, dass der Mensch nur durch das Wort Gottes leben kann. Und wenn das Wort gesprochen und dann bekannt gemacht, manifestiert und bewiesen wird, dann wissen sie, dass es nur du sein kannst. Ich bete für jeden Einzelnen. Segne sie, Vater. Mögen sie gesund und stark sein für die Reise, die vor uns liegt. Segne sie in dieser Woche. Und wenn es dein Wille ist, Herr, dass wir uns nächsten Sonntag, am nächsten Sabbat, wieder hier versammeln können, um hier Gottesdienst zu feiern, dann bitte ich dich, Gott, dass du sie stärkst. Manche von ihnen können nicht kommen, manche müssen in ihre Heimat, in anderen Teilen des Landes zurückkommen, vielleicht über das Meer oder aus den Staaten. Wir beten, dass du mit ihnen bist und ihnen hilfst. Mögen wir uns eines Tages zu Jesu Füßen versammeln. Gewähre es uns, Vater. Hilf uns jetzt, einander zu lieben und an dich zu glauben, in der Hoffnung, dass das Band, das unsere Herzen jetzt zusammenhält, eines Tages zur ewigen Schnur wird, und lass uns in der Stadt leben, die auf 4 Beinen steht, bis in alle Ewigkeit. In Jesu Namen, Amen. In Ordnung. Nimm den Namen Jesu mit dir. Kind von, gebt euch jetzt die Hände einander. Schmerz, es wird Freud. Dreht euch um und schüttelt jemanden die Hand und sagt, ich bin froh, heute Morgen hier bei euch zu sein. Nimm ihn mit, wohin du gehst. Teurer Name, oh wie süß. Gott segne euch. Hoffnung hier und Freude im Himmel. Teurer Name, oh wie süß. Hoffnung hier und Freude im Himmel. Hört euch das an, singt jetzt auf diese Weise. Nimm den Namen Jesu mit dir, als ein Schild vor jedem Feind. Jetzt hört gut zu, wenn Versuchungen dir nahen. Was tun? Flüstere diesen heiligen Namen. Teurer Name, oh wie süß. Hoffnung hier und Freude im Himmel. Teurer Name.